Fitchen ist einfach. Der Podcast von und mit Jan Fitchen und Laufen.de.
Und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde des Laufsports. Laufen ist einfach hier, der Podcast von und mit Jan Fitschen und Laufen.de. Heute aus dem Schnee in Mettmann und aus dem Schnee in der Eifel. Denn ich habe für euch jemanden am Start, der hat eine wahnsinnskrasse, mega spannende und wie ich auch finde, extrem inspirierende Geschichte geschrieben. Geflüchtet damals als 16-Jähriger oder mit 17, glaube ich, aus Eritrea. Wahnsinnsstory, also richtig, richtig, richtig wild, so unglaublich chaotisch und wie man sich das so vorstellt. Und jetzt ist er angekommen, schon länger, aber, ja, in Deutschland schon länger angekommen, na klar. Aber jetzt ist er eben auch angekommen in der absoluten nationalen Spitze, mal mindestens, aber tatsächlich auch, wenn man das schon so sagen darf, in der erweiterten Weltspitze. Denn er ist mit einer fantastischen Zeit jetzt in Dubai, ja, in die Nationalmannschaft für die Olympischen Spiele gesprungen. Marathon, bombig, richtig, richtig krasse Geschichte. Herzlichen Glückwunsch und herzlich willkommen, Samuel Fitwi.
Ja, hallo, ja. Samuel Fitwi und ich bin bei Jan eingeladen, dass ich dann hier den Podcast, Fragen stellt und ich freue mich nochmal auf den Podcast.
Ja, super. Freut mich sehr, dass du dabei bist. War jetzt mal gerade so ein klassischer Fehlstart. Das ist ganz gut als Marathonläufer, ne? Dass es nicht auf die ersten Meter ankommt. Deswegen legen wir jetzt so langsam richtig los. Sag mal, wir haben tatsächlich vorhin schon mal ganz kurz gequatscht und ich dachte immer, ich hätte dich hier schon als Podcast-Gast dabei gehabt. Hatte ich aber nicht. Wir haben vor einer gewissen Zeit so ein Instagram-Live mal zusammen gemacht und da ganz lange miteinander gequatscht. Das war ziemlich witzig. Und dann hatte ich dich einmal als Gast hier, als wir nämlich in Kenia saßen, gemeinsam mit dem Nils Vogt zusammen. Da haben wir zu dritt in Kenia gesessen, ne, übers Cario Valley geschaut und auch da schon ein bisschen so rumphilosophiert. Aber wie gesagt, in der kompletten Folge hatte ich dich noch nicht und deswegen würde ich dich gerne bitten, eben auch so einen, wirklich den Hintergrund nochmal erzählen. Ja, wie bist du tatsächlich jetzt in der verschneiten Eifel gelandet aus eben, ja, Eritrea mit irgendwie Boot übers Mittelmeer und diese ganzen Geschichten und wie bist du vor allem dann eben beim Laufsport gelandet, beim Hochleistungssport gelandet? Denn damit hattest du ja damals in deiner alten Heimat ja auch nun überhaupt nichts am Hut. Also richtig abgefahren, was du da zu bieten hast. Und was ich eben auch ganz besonders heute wissen will, ist, wo nimmst du diese mentale Härte her, wenn du bei so einem Rennen teilweise einfach sauschnell angehst, wie du es jetzt auch wieder in Dubai gemacht hast, dann merkst, oh, jetzt werde ich langsam doch ein bisschen fest und dann ziehst du es trotzdem durch und läufst Olympianorm. Also ganz, ganz viele Fragen an dich heute, aber fangen wir doch gerne einfach mal damit an. Du bist, stimmt das, als 17-Jähriger damals aus Eritrea geflohen mit ein paar Kumpels?
Genau, also ich bin ja mit 17 dann von Eritrea raus und dann kam ich schon hier mit 18, also das dauert, hat die gedauert, so knapp so ein Jahr. Und ich bin ja dann mit 18 hier gekommen vor 9 Jahren, also 9,5 quasi im September ist es 9 Jahre geworden hier und ist noch nicht Jubiläum, ja, sage ich mal. Und ja, ich bin ja nach Deutschland gekommen 2014 im September und ich bin ja hier in der Vulkaneifel gelandet. Und ja, da habe ich sehr viele Freunde, sehr viele Familien und die haben den einfach mit Herz und mit, ja, mit den Armen und einfach aufgenommen und die haben die integriert und dass ich dann die Sprache ganz schnell machen kann. Und das zweite Mal ist dann nochmal dann, dass ich dann auch zur Schule gehen kann, zu, das war sehr hilfbereich und haben die alles geholfen und von meinem Trainer und, also ich bin in meinen Trainer erkannt, wo ich dann in Deutschland über 2 Jahre gewohnt habe, da bin ich dann zum Laufen angekommen und das der hat dann nochmal Unterstützung für einen Schuh und was man dann alles Läufer braucht und ich war ja nochmal am Anfang, ich habe ja nicht so viel Kilometer trainiert, sondern ja quasi Kindertraining 2-3 Mal die Woche immer auf der Bahn. Das war auch nochmal Sommer und ich bin zum Laufen gekommen quasi über Cooper-Test in der Schule. Ich weiß nicht, ob jetzt nochmal gemacht wird. Damals haben die vor 8 Jahren haben wir mal gemacht, dass ich war so im Internatsschule, also mit Intensiv Durchkurs. Und das haben die dann einfach am Ende des Schuljahr, dann, dass man dann die Zeugnisse ein bisschen aufschreiben kann und haben die Sport gemacht. Ich habe dann einen Cooper-Test gemacht und der Sportlehrer sagte mir dann, dass ich gut laufen kann. Du kommst ja aus Afrika und so weiter. Ja, muss ja nicht alle Afrika gute Läufer sein, sondern, ja, du kannst ja gut laufen und so weiter. Mach doch Sport und ja, okay, mache ich. Wie immer, jede Menschen liebt ja auch nochmal Fußball, egal wie das ist, aber dann habe ich gesagt, okay, mache ich denn. Und da hat er die Telefonnummer von meinem Trainer, seinem Vater, aufgeschrieben auf einem Blatt Papier. Und dann habe ich dann, ich bin ja dann bei so großen Familien mit 20 Leute, sind ja zusammen gewohnt. Und dann haben die, der Mann hat ja dann, er war nochmal Schulleiter in einer Schule, Grundschule. Und dann hat er dann, den kennt er auch nochmal von der Stadt, weil das auch nochmal für die Kinder nochmal trainiert und hat er nochmal direkt angerufen, ja, ich habe mal so einen Sohn, also der sagt ihm mal Sohn, dass ich dann, dass er da laufen kann und ja, kann der mal so am Dienstag oder am Samstag kommen. Dann bin ich dann irgendwo am Samstag da hingegangen und mit ihm und dann haben wir 1 Kilometer gemacht, das war irgendwie 2:52 oder so gelaufen. Ich bin ja vorher Cooper-Test gemacht vor 3-4 Wochen. Und habe ich dann 2:52 gelaufen. Die erste 400 war sehr schnell, so 64. Und dann nochmal die 400 war dann so 70. Und dann am Ende kam dann irgendwie die letzte 200 Meter voll abgepackt. Ja. Und dann hat er dann, danach hat er dann, ja, du hast ja nochmal Talent und so weiter. Also mein Trainer ist immer... wir sind ja ein bisschen 20 Kilometer entfernt gewohnt und da ist er immer jeden Tag dahin gekommen zum Trainieren. Also, er war nochmal schneller, klar, der war nochmal 30 oder so Läufer und der wollte, dass ich ihn motiviere, dass er auch nochmal, der bringt immer Schuhe oder Klamotten, also Laufsachen und so weiter. Ich hatte noch nie oder ich hatte mal noch nie gedacht, dass ich so oder zum Laufen kommen und so weiter. Und dann hat er dann zum Wettkampf mitgenommen und an den Volkslauf hier bei uns in der Vulkaneifel. Und das war dann ja sehr, sehr dankbar auch von Anfang an, dass er auch nochmal mehr Gas gegeben hat, wo ich dann, sage ich mal, erst einmal nichts verdient. Das zweite Mal ist dann, der hat dann nur einfach an mich dann zu vertrauen zu haben, dass er auch nochmal dann ja, immer mit mir und haben wir auch nochmal bis 2020 haben wir zusammen trainiert und der ist auch nochmal, manchmal machen wir, wenn wir 2000 machen, hat er auch immer noch 1000 mit mir gemacht.
Mhm. Das ist der Janik jetzt tatsächlich, ne, bei dem du genau, immer noch trainierst.
Mhm. Genau, der Janik Dupisch und das ist, ja, ich bin echt wirklich dankbar, dass auch nochmal so Leute an meiner Seite zu haben, dass mich dann jeden Tag so unterstützen.
Ja. Also das war jetzt schon ganz schön viel und ein ziemlich krasser Abriss über deine Historie von Eritrea zum Hochleistungssport. Aber lass uns noch mal ganz kurz an den Anfang tatsächlich springen, weil wenn ich mich so zurückerinnere, ja, an meine Jugend irgendwie mit 17 Jahren, da war das für mich ein ganz großes Abenteuer, wenn ich mal von Osnabrück aus mit dem Zug nach Hannover gefahren bin. Ja, das war schon ganz groß in die weite Welt und da fand ich mich schon ziemlich mutig. Und du hast tatsächlich mit 17 entschieden, nee, ich fahre irgendwie ans andere der Welt, Ende der Welt mit meinen Kumpels da, mit dreien, obwohl ich da irgendwie keinen kenne, die Sprache nicht kenne, irgendwie überhaupt nicht weiß, was mich da jetzt wirklich erwartet. Was war denn da zu Hause los, dass du gesagt hast, das geht nicht, hier kann ich nicht frei leben, hier muss ich vielleicht sogar um mein Leben fürchten, dass du so eine extreme Entscheidung getroffen hast damals? Also wie gesagt, mit 17, da ist man ja nur noch alles andere als wirklich erwachsen.
Ja, also bei uns ist in Eritrea, wir haben ja sehr, sehr, sehr schlimme Diktator, so genau wie Nordkorea, sage ich mal, oder sagen die zweite Nordkorea ist Eritrea quasi und da ist dann quasi, das haben wir sehr schlimme. Man muss ja dann alles zum Militär und also klar, mein Vater ist immer noch beim Militär, aber der war da nochmal genauso wie ich geflüchtet wo ich dann geboren war, irgendwo mit, ich war dann keine 2 Jahre alt oder so und ist ja nach Saudi-Arabien geflüchtet und dann nochmal dann zurückgekommen und dann muss er auch nochmal zum Militär, also vorher war es beim Militär und dann ist er so wie ich abgehauen und dann wieder nochmal dann von Saudi-Arabien dann abgeschoben worden nach Hause und war ja nochmal beim Militär und war dann noch, ich habe das, meine 17 Jahren daheim habe ich dann ungefähr 5, 6 Jahre nur gesehen, oder 5, 6 Jahre nur gesehen, anstatt, ja. Der war dann am Ende, das, bevor ich schon geflüchtet war, war dann nochmal dann oft mal viel zu Hause und der war dann 5 Jahre, war dann nochmal so einen Monat oder so immer weg und dann sonst ja war nochmal 5 Jahre nochmal, wo ich dann zu Hause war, war er noch auch immer zu Hause und das ist bei uns ist, man muss ja eigentlich, wir haben ja bis dann 11. Klasse Schule und dann von der 11. gehen die alle zum Militär quasi. Also das ist, geht immer 1 Jahr lang und also 3 Monate dann Militär üben und 3 Monate nochmal Schule und dann 3 Monate Militär üben und dann nochmal dann 3 Monate Schule. Und von daher ist dann die Leute dann lieber Flüchtlinge und Eritrea hat ja also angeblich 5 Millionen Einwohner, aber da wohnen die jetzt ungefähr 2,5 oder 3 Millionen Einwohner, so sind sie alle dann weggeflüchtet. Also in Deutschland wohnen die knapp 100.000 Flüchtlinge aus Eritrea nur.
Ja.
Und die sind ja auch viele in Äthiopien oder in Afrika oder so sehr, sehr viel geflüchtet. Und von daher ist Eritrea sehr, ja, ich bin ja nicht Fan und dass die Regierung einfach nur dass man dann alles im Militär ist, da entscheidet ja auch nicht, was man macht oder was ich denn bin. Ich zum Beispiel sage, okay, ich will mal studieren, ich will mal was irgendwo was machen, aber die Regierung sagt ja, ja, du gehst da und du musst ja da unterrichtet und du bist ja da ein Arzt. Das ist einfach, man kennt ja nicht und man muss ja nur machen, was die Regierung sagt. Und ja. von daher flüchten ja alle. Ich war noch nie beim Militär und so weiter. Und da sind die, mein Vater kam nach Hause und Freunde kommen immer nach Hause und Bekannte und so weiter, erzählen die immer, was sie dann gemacht haben. Und von daher habe ich auch mal mit 3 Freunden nochmal entschieden, dass wir dann nach Äthiopien flüchten und von Äthiopien dann einfach dann nach Deutschland zu kommen.
Ja.
Und das war dann eine Entscheidung, einfach nach Europa zu kommen. Also weil zufällig in Deutschland, aber haben wir gesagt, okay, in Europa ist dann
es ist sicher auf jeden Fall
sicher und wir gehen nach Europa und waren wir in Italien und Frankreich und durch Frankreich dann in Deutschland dann dann geblieben sein.
Genau. Und was hat dein Vater, weil also dein Vater und deine Bekannten, die eben beim Militär waren, was haben die dann so erzählt? Was mussten die da machen? Waren die wirklich auch im Krieg und mussten irgendwie Leute erschießen oder sowas? Dass ihr gesagt habt, boah, das geht für mich gar nicht? Oder war das einfach so, dass das halt wirklich ein Akt der Freiheitsberaubung war für die? Also, dass man einfach nicht das machen darf, was man möchte, dass man einfach wirklich ja fremdbestimmt ist von vorne bis hinten. Oder mussten die wirklich auch in den Krieg, mussten die Leute erschießen? Wie war das?
Mein Vater war 1997, 98 und, 98, 99, also 1998 und 99 bis 2000 war er nochmal in dem Krieg, klar teilgenommen gegen Äthiopien. Und das war nochmal Krieg und seitdem ist dann, war nochmal dann ruhiger geworden, das Land und dann haben wir nochmal dann, also meine Freunde sind so ein bisschen 2, 3 Jahre älter, die waren noch nie beim Krieg dann quasi. Und die waren nur beim Militär, dass sie dann nicht zu Hause gehen und dass sie dann auch mal keine Urlaub oder so haben. Und die Regierung sagt ja immer, ja, gehst du für 1 Woche und dann kommst du wieder. Und dann sind die dann fast 1 Jahr lang weg und dann haben die auch keine Gehalt, keine Einkommen und keine einzige, was man dann was man die, also wenn eine Mensch ist, dann kann der auch arbeiten, kann der auch nochmal was verdienen. Ja. Manche Leute, also mein Vater hat ja auch, Mama, wir sind ja auch zu fünf, ich bin ja der Älteste und ich habe ja auch immer zu Hause mal sehr viel übernommen quasi, weil ich das Älteste war. Und klar, mein Onkel hat ja auch mal sehr viel gemacht. Ich habe ja auch mal mit ihm dann gelernt. Manche sind auch, dann haben die 8, 9 Kinder und dann sind die auch beim Militär, kommen die einmal oder einmal im Monat nach Hause und die 9 Kinder, was sollen die essen? Und dann da gibt's ja auch nochmal keine Gehalt oder keine irgendwo Geld. Da sind die.
Aber man verdient noch nicht mal was. Wenn man beim Militär ist, da kriegst du kein Gehalt oder was?
Nee, da verdient man nicht. Also das ist verdient man vielleicht 600 im, also Nagfa heißt das Eritrea, Geld. Und das ist dann sehr umgerechnet ist das 70, 60 Euro dann quasi.
Ach du Scheiße.
Das ist oder 50 oder 60 Euro. Und das ist einfach sehr schlimm, klar.
Ja.
Und wenn du das 8, 9 Kinder hast und dann machst du auch nichts und dann verdient man auch nicht. Also das von daher sind dann sehr viele dann flüchten Liebe und dann können die auch mal in Sicherheit oder die werden ja auch nicht alle nach Europa einkommen, sondern gibt's ja Mittelmeer, dass man auch mal, man hört mal auch vom Nachrichten und so weiter, dass sie dann auch nochmal Schiff, dass sie dann auch nicht die Boote und so weiter nicht ankommen nach Italien oder nach durch Griechenland und so weiter. Und ich bin ja auch gekommen, also mein Onkel lebt ja auch in Israel, der hat ja mich Unterstützung, klar, aber ich bin ja auch 50-50 gekommen und dann war dann auch nochmal so Glück, dann, dass ich dann angekommen bin. Und dann sind ja auch, ich kenne nur eine Freund, also Bekannte so aus der meine Schule und so weiter ist auch nochmal in Leben irgendwo gestorben. Also man weiß man nicht, wo die ist. Und dann haben die gesagt, nur mit ihr waren, dass sie gestorben ist und so weiter. Also wie die gestorben ist, man weiß man nicht. Also das ist sehr schlimm. In Eritrea ist dann sehr schlimm und von daher viele flüchten die Liebe als dazu bleiben beim Militär.
Genau. Okay, das heißt, du hattest weder die Chance, irgendwie quasi wirklich das zu machen, was du beruflich und so machen möchtest, noch hat man irgendwie die vernünftige Chance, eine Familie zu gründen, weil man einfach nicht weiß, okay, wann muss ich jetzt zum Militär? Und wenn ich beim Militär bin, dann kann ich meine Familie nicht ernähren, weil ich erstens nicht zu Hause bin und zweitens auch kein Geld verdiene, das ich nach Hause schicken könnte zu meiner Familie. Also wirklich überhaupt keine Möglichkeiten, quasi sein Menschenrecht auf irgendwie einigermaßen freie Entfaltung irgendwie da auszuüben. Und dann flüchtest du, obwohl du weißt, dass im Prinzip die Chance, dass du diese Flucht nicht überlebst, das ist dir die ganze Zeit bewusst. Du weißt, dass du eventuell irgendwie im Mittelmeer ertrinkst, weil du die Geschichten kennst. Und trotzdem flüchtest du, ja?
Ja, also oder jeder aus Eritrea oder irgendwo flüchtet, ist ja eigentlich so, kommt ja immer 50-50, weil das da kommst du ja auch nach Sudan, über Sudan, dann kommst du ja auch immer über den Sahara und das ist auch nochmal schlimmer, als wenn du das irgendwo, man weiß mal nicht, wo du dann gestorben bist. Eine Wüste ist dann sehr, sehr schlimm und von daher sind viele Leute dann kommen, die einfach, da wird dann die ganze aus Eritrea sind keine einzige über, also mit Flugzeug aus Eritrea oder irgendwo hier hingekommen, gibt's einfach nicht.
Ja.
Und von daher sind die alle, flüchten ja alle Liebe und also, und die sind ja auch nochmal, die haben ja auch mal keine Vorteile. Jetzt habe ich auch in den letzten 3 Jahren hatten wir auch nochmal, die Regierung auch nochmal Krieg mit Nordäthiopien. Und von daher sind die auch seit dem Frieden, dann sind die auch nochmal in Frieden gekommen und so weiter, dann, dass das Krieg ein bisschen ruhiger geworden ist. Und jetzt ist auch nochmal flüchten sehr viele Leute aus Eritrea nach Äthiopien. Also da sind die, da sind die von zu Hause einfach geklopft, zu Hause ein bisschen erwachsener, junge Männer und dann, dass sie dann einfach mitnehmen und dann, dass sie dann beim Militär dann ausbilden.
Ja. Hallo, guten Tag, du kommst jetzt mit, du musst jetzt lernen, hier mit dem Gewehr Menschen zu erschießen. So sieht's aus.
Genau.
Herzlichen Glückwunsch. Boah. Ja. Da läuft es aber echt kalt den Rücken runter, wenn man solche Geschichten hört. Wahnsinn. Und du hast dich dann aber, weil also auch so eine Flucht, man kann ja nicht irgendwie zwischendurch noch arbeiten gehen und man muss ja auch irgendwie das Boot übers Mittelmeer bezahlen und so weiter. Das hat ein Onkel von dir aus Israel dann tatsächlich finanziert. Das heißt, der hat euch irgendwie Geld geschickt und gesagt, so hier,
genau.
Samu, du musst jetzt irgendwie weg da, das geht sonst nicht, sonst wirst du hier irgendwie ermordet demnächst. Also schicke ich dir Geld und hoffe, dass alles gut geht.
Ja, also ich habe dann, wo ich nach Äthiopien kam, habe ich auch nichts gesagt vorher und dann bin ich dann einfach von zu Hause dann, ich war ja ganz normal zur Schule gegangen, in der 9. Klasse bin ich dann einfach von zu Hause mit den Freunden gesprochen vorher und dann sind wir nach Äthiopien, also von mir.
Ach, selbst deine Familie wusste das gar nicht, oder was?
Nee, meine Eltern, wenn ich sage, dann kommen die immer auch nochmal hinter mir und sonst ja, viele Leute sagen die nicht, weil denen dann, das war ja nur meine Mutter, aber dann habe ich nichts gesagt. Ich bin einfach nur von zu Hause nach Äthiopien. Also das ist nicht so weit von mir. Ja. Also das zu Fuß ist dann, wir sind ja 2 Uhr los, also 14 Uhr losgegangen und dann wir waren ungefähr so, sage ich mal, an der Grenze so 20 Uhr. Und dann okay. Von da, wir sind ja nur zu Fuß und von da ist dann, haben wir da übernachten und dann nochmal dann so Nachmittag nochmal dann nach Äthiopien und dann haben die dann auch nochmal in Äthiopien auch nochmal sehr gut aufgenommen und dann gab es auch nochmal so 3 Camp in Äthiopien, also in Nord-Äthiopien.
Ein Flüchtlingscamp und, dann aber, oder was
genau, war das dann? Genau, Flüchtlingscamp und dann haben die dann da verteilt und wir waren nochmal da in einem Camp und von da, mein Onkel sagte mir dann, ja, musst du das, ich kann ich dir nichts sagen, aber ich sage dir nicht, komm hier oder geh doch nach Europa und so weiter, aber ich helfe dir, was du brauchst und so weiter. Aber der meinte dann quasi, der ist sicher dann, also der war dann bereit zu zahlen, klar.
Ja.
Und erst einmal und zweite Mal ist er, der hat ja gesagt auch, okay, du kannst ja dann, wenn er zu mir sagt, geh doch nach Europa und wenn ich dann irgendwo sterbe und dann, wenn ich jetzt
klar, das gesagt, das kann er nicht machen.
Wenn ich jetzt genau nicht gesagt hätte und dann hätte ich auch mal nichts passieren können, hätte auch noch mal da geblieben und so weiter. Das kommt ja auch noch mal in Fragen und der meint ja, kannst ja machen, was du willst und dann habe ich entschieden, dass ich auch mal noch mal mit dem Freund dann noch mal einfach weiterzukommen nach Europa und das war dann ja. Also ich bin ja dann ganz gut angekommen und mit vor allem Gesundheit erst einmal und viele sind auch nochmal sehr viel schlimmer dann auch nochmal erlebt. Also dass man dann von Sudan nach Libyen von dem Auto fliegt auf dem Sand und dass man dann auch nochmal Rücken abbrechen oder irgendwo Armen und hast auch nochmal da keine medizinischen Versorgung. Sondern wenn du ankommst, kommst du noch an, wenn du nicht, ist das halt nicht. Aber die wollen ja immer nur Geld, also die Schleppern und so weiter. Also das war sehr schlimm. Eritrea ist ein bisschen ganz anderes Land als die anderen. Eritrea ist quasi dann, der Präsident regiert ja seit 93, also da sind die über 34 Jahren oder 33 Jahren schon.
Ja, und auf dieser Flucht, wie ist das dann? Also dein Onkel hat dir dann irgendwie Geld überwiesen für die Schlepper oder wie findet dann da die Kommunikation statt? Also wie konntest du überhaupt mit deinem Onkel dann reden oder konntest du den anrufen einfach übers Handy oder?
Nee, ich hatte so ein ganz Nokia-Handy, aber wenn du von Äthiopien nach Sudan kommst, dann hast du auch nochmal keine SIM-Card, also die Schleppern, also ich habe das seine Handynummer im Kopf, also die Nummer und dann wen willst du nochmal anrufen und so weiter, fragen die immer und dann rufe ich ihm und dann er hat dann irgendwie gibt's ja irgendwo in Israel auch zu zahlen irgendwie.
Ah, okay, das heißt, er überweist direkt an die Schlepper dann das Geld quasi.
Ja, wahrscheinlich ja. Also okay, und dann ist dann in Israel dann angekommen und dann ist das immer hin und her. Aber das war
okay, dann. Aber du läufst nicht persönlich jetzt irgendwie dann mit, keine Ahnung, 5.000 Euro in der Tasche durch die Gegend und wirst irgendwie ständig ausgeraubt, sondern das kann man dann online schon irgendwie regeln, sodass das.
Ja, ich denke, okay. Also der muss ja irgendwo, genau. irgendwo oder irgendwie geben oder so wie, ich weiß es nicht genau, aber ja, da, okay. was er gemacht hat, dann hat er dann überwiesen und dann hat er dann irgendwo dann von ja. Äthiopien hierhin,
genau.
Hat er bezahlt so 4.000 Dollar. Ja. Ist Wahnsinn. Klar, ist viel Geld und fließt auch nochmal viel Geld und die sind auch nochmal, ja, sehr, also die Schlepper sind auch sehr hart und kommen ja auch viele auch noch aus Eritrea, aus Äthiopien, aus Sudan, aus Libyen und die haben einfach nur mit Telefonatkontakt und die manche kennen sich auch nicht, nur Telefonate und hin und her. Ja. Und ja, das ist in Afrika sehr schlimm. Gibt es auch immer noch, aber ist sehr, sehr, sehr schlimm.
Okay, aber es hat dann zumindest bei dir jetzt irgendwie geklappt, ohne dass du da irgendwie ins Mittelmeer gestürzt bist und euer Boot ist auch nicht irgendwie abgesoffen. Ich habe irgendwo gelesen, ihr musstet trotzdem noch irgendwie Wasser schöpfen mit irgendwelchen Eimern, weil irgendwie Wasser eingedrungen ist da im Mittelmeer. Hast du da wirklich auch Todesangst gehabt zwischendurch? Hast du gedacht, um Gottes Willen, jetzt sterbe ich? Konntest du zum Beispiel schwimmen? Hättest du überhaupt schwimmen können?
Ich kann nicht wirklich schwimmen, aber ich, also wir hatten ja so, also ganz kleine Boot, über 100 Leute da drauf und also der Boot ist oben, über dem Boot ist nur die Frauen und Kinder, also da waren ja auch noch aus Syrien, aus ganz Afrika oder verschiedenen Ländern, aus Äthiopien, Eritrea und Sudan und die Jungs und Männer, dann gehen die immer unten, weil dann unten hast du auch nochmal den Motor da stehen und ist auch nochmal sehr laut geräuscht und zweite Mal ist dann nochmal nur Holz unten und dann, also die Leute sind dann immer einer auf den anderen, ganz kleine, wie soll ich schon beschreiben, irgendwo.
Super eng einfach.
Super eng und wir hatten nochmal Eimer, die breiten ja auch nochmal Eimer. Ja, dann haben wir dann irgendwie von unten dann immer Wasser hochbekommen, weil das... Ja. In dem Holz ist dann ein bisschen noch so so Streifenloch und dann kam dann immer und dann haben wir von da haben wir voll gemacht und dann nach oben abgegeben und dann kippen die immer noch am Meer und das war dann ja ein bisschen dann schlimmer das war dann also wir sind ja sehr sehr mit Glückssachen, also wir hatten sehr viel Glück und das ist also okay, sage ich mal, wir sind ja irgendwo in einem riesengroßen Schiff von Italien aufgenommen und dann, wir waren nochmal da, da sind, die waren auch sehr verschiedenen aus Eritrea und dann haben die auch erzählt, dass sie auch nochmal fast ertrunken haben und das war voll Wasser war und die hatten einfach bis die Hüfte nochmal Wasser, die hatten, also das war, in dem Holz war nicht langsam das Wasser hochkam, sondern einfach auf einmal sehr hoch und das war dann, erwartet mal, von den anderen auch nochmal vielleicht schöner wäre als uns und dann waren auch nochmal schlimmer. Und wenn ich jetzt sage, unser war wirklich, also was sie den anderen erzählt habe ich auch nicht gesehen, aber dass da bis zur Hüfte das Wasser ist, wenn du das unten in einem Boot bist und dann ist dann auch nochmal schlimmer. Bei uns wäre noch, keine Ahnung, ungefähr unsere Füße nur gedeckt, sondern das haben wir immer mit den Eimer nochmal dann ausgefüllt, aufgegossen und dann haben wir dann nochmal umgekippt. Und unser Fahrer war irgendwie, wo unser dem Boot gefahren war, aus Tunesien oder so. Ich weiß nicht, ob der nochmal, sage ich mal,
zurückgefahren ist wieder, die nächsten Leute geholt hat mit seinem löchrigen Boot.
Genau, nee, also der muss ja auch nochmal das Boot lassen, die da und ist ja mit uns eingestiegen und dann haben die mal gefragt, also ich war mal nicht perfekt Englisch und dann jemand war perfekt aus Eritrea nochmal Englisch und dann haben die gesagt, wer ist im Boot gefahren und dann er hat dann gefahren, also haben die Polizei irgendwie dann alleine weggenommen, ich weiß nicht, ob das in Untersuchung war oder irgendwie war, von daher ist dann sehr, weil dann hat er auch nochmal uns auch nochmal gefahren, weil das kriegt er auch nochmal wo wir bezahlt haben, vielleicht fliegt er nochmal zurück und dann holt er auch noch jemand und deswegen war ich, also vor allem ist dann sehr schlimm, von Sudan bis Italien ist sehr schlimm unterwegs.
Ja, Ja. Okay, und dann wart ihr in Italien und dann bist du irgendwie in der Eifel gelandet, letzten Endes. Wie ging das denn dann weiter und warum war es denn dann die Eifel? Ich meine, das hast du dir wahrscheinlich nicht ausgesucht, oder? Wo du dann unterkommst.
Nee, ich habe nicht ausgesucht, aber
Es war ein
ja,
Volltreffer, ein Glückstreffer.
das war einfach Glück, was ich denn jetzt hier in der Eifel habe. Und von daher bin ich ja eigentlich in Köln angekommen, von Köln dann irgendwo nach Trier gelandet, von Trier nochmal dann in der Region nach hier, nach Vulkaneifel. Also dann ist es dann einfach, ja, dann haben die einfach mal sehr gut aufgenommen, sage ich mal.
Ja, und warst du dann in Deutschland auch noch erstmal in einem Flüchtlingslager oder warst du dann in einer Flüchtlingsunterkunft oder bist du direkt bei deiner Gastfamilie gelandet?
Nee, ich war, muss ich dann hier nochmal, wie immer, wie normale Flüchtlinge, muss ich dann nochmal in Trier habe ich dann, muss ich dann, ich war 3 Monate lang oder so 12 Wochen und nochmal dann in der Vulkaneifel gekommen bin, war ich auch nochmal so, das war keine Flüchtlingecamp, sondern einfach nur eigene Wohnung und
Okay.
fünf anderen aus Eritrea. Und haben wir da zusammen gewohnt und dass man dann bin ich ja mit der Gastfamilie dann nach halbes Jahr ungefähr und dann war ich schon mal zum ersten Mal, dann haben die gesagt,
Ja.
okay, ja, sage ich mal, Flüchtlinge ist also die wissen ja auch mich, wie ich bin und dann haben die dann auch gesagt, ja, wir probieren erst einmal, wenn das vielleicht ist dann auch noch mal ganz anders, vielleicht ganz anders Mensch, man weiß man nicht, wir
Ja.
probieren mal, wir nehmen mal mit zum Urlaub und so weiter. Ja, im Urlaub war ich auch noch mal, sage ich mal, angenehmer. Und haben die gesagt dann, okay, wenn der will, kann der auch bei uns bleiben und so weiter. Und dann habe ich gesagt, okay. Und dann, ich bin ja 6 Jahre dann bei denen gewohnt. Also ich bin ja auch immer noch, ich gehe dahin, jetzt auch. Und ich war auch letzte Woche Freitag nochmal da. Und dann haben wir auch einen kleinen Empfang mit Kaffee und Kuchen und so weiter gemacht. Und mit Übernachtung Freitagabend dann. Abendessen, Samstag nochmal dann Frühstück, Mittag und ja, ich gehe jeden Woche oder so dahin.
Okay, das heißt, jetzt hast du deine eigene Wohnung, ja? Sehe ich das richtig?
Genau,
Okay,
ja.
genau. Aber diese Familie, bei der du da ganz lange gewohnt hast, das war ja ein absoluter Glücksfall auch, ne? Kannst du uns das noch mal ein bisschen beschreiben, was das für eine Familienzusammensetzung da ist? Also, das ist eine Familie mit vielen eigenen Kindern, aber eben ganz vielen Pflegekindern auch, von denen du dann auch eins warst, ne?
Ja, genau. Ich war ja keine Pflegekind, weil ich schon über
Genau,
achs,
erwachsen. Ja.
erwachsen war und ich bin ja auch nochmal nicht hier irgendwo in Deutschland oder so. Gibt es ja so besonders Regeln und so. Und klar, ich wollte auch nochmal so Pflegekind vielleicht werden und dass ich dann, ja, wenn man in einer Ausbildung ist, dass man bei denen versichert und so weiter, habe ich auch
Ah,
mal
okay.
versucht. Versuchen, aber
Das ging nicht, was zu alt dann auch, ja.
genau, in einem Alter geht nicht und dass ich ein Flüchtling bin, geht auch nicht und so weiter. Und ja, die haben ihre eigene 4 Kinder, es sind auch alle erwachsen, nur eine nochmal zu Hause, weil die 16 ist, die geht nochmal zur Schule und haben ja auch Pflegekinder. Damals hatten die auch nochmal 6 oder 7. Und dann sind ja auch noch mal sind ja auch noch mal erwachsen mit 19 und noch mal eine dann 22 Jahre und haben ja auch noch mal adoptiert Kind noch mal einen und die haben auch noch mal ganz also die Tochter von denen hat die auch noch mal dann noch mal 4 Kinder, eigene 4 Kinder, sie also die haben so 3 Wohnungen oder 3 Häuser in einem eine Straße rüber und dann hat die dann eigene Wohnung da und mit ihrem Mann und mit ihren 4 Kindern und also wenn Mittag oder wenn irgendwo Feiertage sind, alle zusammen und dann ist es ein riesengroßer Tisch und haben wir mit 19 bis 20 Leute dann am Tisch und wenn Opa, Oma dann dazukommen, da sind ja auch nochmals mit vielen Leuten da.
Und dann ja. Hast du da dein eigenes Zimmer gehabt, aber ansonsten hat man, wie du es ja gerade gesagt hast, dann man kocht gemeinsam, man kauft irgendwie gemeinsam ein und so bist du dann quasi in der Eifel in Deutschland irgendwie integriert worden durch diese Familie, ja, und hast dann gemerkt, wie das hier sein kann.
Genau, also ich hatte mal so ein halbes Jahr lang und weil dann eine die adoptiert Kind wollte nochmal zum Ausbildung irgendwie machen, also sie wollte noch aussehen und dann war ich ein halbes Jahr lang mit dem Sohn von denen, der hat ja auch nochmal Ausbildung von zu Hause aus gemacht und ja, der ist auch nochmal so offener und dann hat er mit mir dann sehr viel, ich war auch nochmal null sprechen, also ich konnte ganz bisschen nur Deutsch und dann haben wir mal, der hat ja einfach mal gesagt und dann habe ich gesagt, ja und okay. Und ja. Wenn der auch nochmal nach, also runter geht und dann, wenn er mir gesagt hat, zum Beispiel, ab und zu gehen wir auch so mit dem Hund oder so, kommst du mit dem Hund? Ja. Okay, sage ich ja auch ja, also zufällig, ich sage manchmal ja oder okay, egal was da gesagt wurde. Ja. Und der hat ja gesagt, kannst du kommst du mit mir mit den Hunden? Und dann, ja, dann habe ich ja gesagt. Und der wartet mich dann eine halbe Stunde oder Stunde, weil ich ein Ja gesagt habe. Und genau. der denkt ja, dass ich dann komme und so weiter. Genau. Und das war dann am Anfang war
schwierig, ja.
Für mich auch schwierig und sage ich auch, oh, wenn ich auch irgendwo falsch sage und so weiter, vielleicht denken die auch nochmal, dass ich dann ganz anders irgendwo Beleidigung ist und so weiter. Also ja. Merkt man, am Anfang war es sehr schwierig auch für mich und dass man alles zu verstehen und mit der Zeit dann versteht man dann alles und ja, dann danach kam ich dann nach so, bei denen war noch nach so ein halbes Jahr oder so habe ich dann mehr verstanden dann, ja. Was sie sagen und meistens habe ich dann auch mal viel mit den Kindern gesprochen, als ich ein bisschen Erwachsener, weil die Kinder dann sind ja auch nochmal so Anfänger wie ich und ja. Dann die sagen oder die reden nicht ganze Sätze, sondern so
genau einfachere Sprache.
Einfache Sprache, so am Anfang, was man lernt und von daher war dann nochmal mit der Zeit ist er besser geworden.
Ja, okay. Und dann bist du irgendwie noch zur Schule gegangen oder wann hast du dann auch mit deiner Ausbildung angefangen? Wie ging das dann weiter?
Genau, wo ich in der Südenfamilie ging, 2015 war das, habe ich dann ein Jahr lang Schule, so Intensivschule gemacht, so im Internat, also 20 Stunden Deutschkurs dann. Und danach habe ich dann mit, dann habe ich gesagt, okay, mir ist zu aufwendig und also die Sprache und mit den alle Schule dann weiterzumachen und dann mache ich lieber einfach einfache Ausbildung als Maler und der Malerbetrieb ist ja gut befreundet mit den Familien und da habe ich dann mit dem Praktikum gemacht und dann hat er dann gesagt, okay, du kannst ja jederzeit kannst du auch jederzeit arbeiten oder kannst ja auch jederzeit Ausbildung machen, was super. Du möchtest und so weiter. Und dann habe ich dann nochmal Ausbildung 3 Jahre nochmal gemacht und dann habe ich gesagt, okay, nach anderthalb Jahren habe ich meine Ausbildung nochmal verlängert, weil ich dann weniger arbeiten gehe, weil ein bisschen nochmal mehr Sport mache.
Ja.
Und dann hat er dann gesagt, okay, da kannst du ja auch nochmal dann jederzeit kommen und so weiter. Und dann nach 3 Jahren, dann habe ich gesagt, okay, die Ausbildung mache ich mal nochmal, stoppe ich mal und dann mache ich mal nochmal den Sport nochmal weiter. Und mein Arbeitgeber sagt ja auch nochmal, du kommst jeden Tag willkommen und wenn du Arbeit brauchst und so weiter, sag doch einfach nur und da kannst du ja nochmal jeden Tag arbeiten. Und ja, mein Arbeitgeber war dann ja sehr sehr, sehr nett und hat er ja auch jede Zeit auch noch Unterstützung mit allem, mit Arbeiten, mit Freizeit, mit Wettkämpfe und so weiter. Manchmal ja. fahren wir auch am Freitag zu Wettkämpfen und manchmal kommen wir auch noch am Montag oder Sonntag später und dann kann ich dann auch nochmal Montag oder so frei haben. Das war dann sehr praktisch.
Ja. Hast du denn die Ausbildung dann auch abgeschlossen? Hast du das fertig gemacht oder machst du das quasi nach deiner Leistungssportkarriere dann weiter eventuell?
Ja, also die Entscheidung fährt noch einmal ein halbes Jahr und kann ich dann auch noch mal irgendwann auch noch mal machen.
Okay, also, alles klar,
super. Wenn ich dann, wie das nach dem ist, dann nach dem Sportkarriere endet, ja.
Wenn du wieder Zeit hast, ja, alles klar. Ja. Aber den Sport angefangen hast du dann ja, bevor du mit der Ausbildung angefangen hast, mit diesem berühmten Cooper-Test, hast du ja vorhin erzählt.
Genau. Mit dem Cooper-Test, dann, das war dann einfach, dass ich der Sportlehrer mir geschickt hat und so weiter, also die Telefonnummer ausgesucht hat und mir gegeben hat und dass ich dann angerufen habe und ging nochmal dann ein bisschen ausbilden, habe ich auch nochmal so halbes Jahr dann später angefangen.
Ah ja.
Und das war dann, das ging dann nochmal ganz schnell, dass ich dann auch nochmal den Sport gemacht habe und das war dann nochmal, wo ich den Ausbildung ganz normal ein Jahr gemacht habe, dann ging dann einfach nur nicht über Sportleistung, sondern einfach nur, ich bin ja immer nach der Arbeit, bin ich eine halbe Stunde oder so gejoggt und dann haben wir nochmal dreimal die Woche nochmal so intensiv trainiert, quasi Dienstag, Donnerstag und Samstag.
Genau.
Und so 70 Kilometer die Woche haben wir jeden Tag oder die Woche gemacht.
Ja, weil das war ja dann auch ein echter Glücksfall, muss man sagen, dass du irgendwie mitten in der Eifel, sage ich mal, erstmal entdeckt wirst durch den Cooper-Test. Gut, dass ihr das gemacht habt. Und dann auch, dass quasi dein erster richtiger Trainer, wenn ich das richtig sehe, dein erster richtiger Trainer war ja schon der Yannick Duppich, der dich ja jetzt auch immer noch zumindest deutlich berät. Und der war jetzt, glaube ich, auch in Dubai mit dabei, wenn ich das richtig gesehen habe, ne? Also, was hat der denn für Erfahrungen als Trainer, dass er jetzt aus dir einen Supersportler quasi auch geformt hat? Ich meine, dass du ein Riesentalent hast, dass du sehr viel Ehrgeiz hast, ja. Aber auch als Trainer muss man ja eine gewisse Ahnung haben, also ein bisschen wissen, wovon man redet, wenn man so jemanden wie dich da eben in die Spitze bringt.
Ja, also der hat ja auch sehr, sehr viel auch nochmal, der war auch selber nochmal Läufer. Mhm. Und hat ja auch nochmal sehr viel auch nochmal an mich dann einfach mal
ausprobiert. Der hat ja
auch ausprobiert, klar, egal. Der hat ja auch mal Training irgendwo, Podcast von Tim Elitemann irgendwo. Mhm. Alles, was man dann gibt, dann hat er nochmal, der heute auch sehr viel Podcast über Trainer und so weiter und hat er auch nochmal.
Schöne Grüße, Yannick, ich hoffe, diesen Podcast hörst du auch, ja? Hast du geil gemacht bisher.
Ja, und dann hat er immer gesagt, wir machen so und wir machen so. Also ich habe dann jeden Tag nochmal an ihn auch nochmal, ich habe keine irgendwie eigene Dings oder so gemacht. Der schreibt immer von Montag bis Sonntag und wenn man dann irgendwie dann, sage ich mal, ich bin ein bisschen schlechter im Training, sage ich mal. Ja. Er sagt auch immer, manche Leute gibt es ja so schlechter im Training, aber im Wettkampf, dann sind die gut. Mhm. Im Training sind sehr gut, im Wettkampf sind ein bisschen schlechter. Und von daher sagt er immer, gibt mir dann meistens dann, steht er auch mal immer, wenn ich ein Programm habe, dann steht er auch mit mir, wenn er nicht kann. Und dann schickt er auch nochmal seinen Vater und mit dem Fahrrad und so weiter.
Also wenn der Trainer selber nicht kann, dann macht der Papa deines Trainers, begleitet dich.
Genau.
Und sensationell.
Der macht dann, der hat ja auch zwei Jahre lang in den USA nochmal studiert. Aha. Und haben wir immer jeden Tag über WhatsApp und so weiter telefoniert. Und dann hat er dann, also jedes Programm war ja auch nochmal zwei Jahre lang also der Klaus Duppich, also der Vater von Yannick, dann jeden Tag auch noch dabei. Und
Wahnsinn.
Bei den Einheiten war er immer dabei. Dienstag, Donnerstag und Samstag. Und war auch nochmal oft auch nochmal bei den Wettkämpfen mit dabei. Ich hatte auch nochmal keinen Führerschein und ist ja immer dann mich dann gefahren quasi.
Ja, ja. Okay, das heißt, dein Trainer war zwischendurch, weil er eben selber ja auch gar nicht so alt ist. Ich glaube, der ist also maximal so alt wie ich. Wie alt ist Yannick?
32.
Ah, 32 sogar erst. Oh Mann, Wahnsinn. Genau, okay. Das heißt, der hat damals dann mit irgendwie Mitte.
Nicht,
Mitte 20 schon dein Training übernommen. Was war denn, ich müsste ihn sonst selber noch mal fragen, was für ein Niveau hat er denn selber gehabt, der Yannick? War der bei den deutschen Meisterschaften dabei? Also Medaillen glaube ich nicht, ne? Aber
Medaillen nicht, wir standen damals für LG Vulkan Eifel 2019 oder 18 in Braunschweig. Also wir standen beide dann an der Start. Der hat ja den DM-Norm geschafft.
Ach, geil.
Und wir waren, ja, und der war auch nochmal bei der EM-Cross 2009 oder so.
Ja.
Und U20 oder so. In Dublin war das damals auch. Und der ist auch mit 30.01 gelaufen in Berlin 2020, Corona-Zeit.
Ja.
Nee, oder 2020, denke ich auch. Und von da, dann ärgert auch, dass man dann, dass das drei... Also das drei stand, dass er nicht zwei stand da vorne und dann von daher ist das sehr ärgerlich. Der wollte unbedingt so 29, 30 und so weiter laufen und hat auch nicht geklappt und ist auch nochmal jetzt zweimal Vater geworden und dann hat er gesagt, okay,
wird auch nicht einfacher.
Das wird nicht einfacher. Jetzt mache ich nicht so viel Training, sondern organisiere ich da und so. Also der macht nur für sich einfach ein bisschen und nicht so zum intensiv zu trainieren, sondern einfach nur, der hat ja nochmal Kinder, geht ja auch nochmal normale Arbeiten und macht ja auch noch mit mir und das ist dann quasi
okay,
dann
starkes Programm, ja. Also ganz normalen Job, dann irgendwie Papa von zwei Kindern und hier einen Weltklasse-Athleten trainieren und eben selber auch noch sehr lange, sehr, sehr schnell gelaufen. Na, Yannick, das ist auch ein ganz schöner Macher da, dein Coach. Das ist ja echt der Hammer. Ja. Und dass man mit seinem Athleten gemeinsam an der Startlinie bei deutschen Meisterschaften steht, ich glaube, das gibt's tatsächlich auch nicht so oft. Das ist auch ein echter Knaller. Echt Wahnsinn. Ja. Aber jetzt mittlerweile bist du ja wirklich dann, also ne, wie gesagt, es fing an mit dem Cooper-Test, dann bist du bei dem Yannick gelandet, dann bist du einfach schneller geworden, hast Volksläufe mitgemacht, bist relativ schnell auch im Nachwuchsbereich bei deutschen Meisterschaften irgendwie vorne mitgelaufen. Und irgendwann war das ja dann auch so, dass du eben Richtung Marathon gegangen bist, relativ zügig. Wie alt bist du eigentlich jetzt? Du bist 26?
Ich bin 28
mittlerweile.
Ja.
Relativ schnell beim Marathon gelandet und dann natürlich jetzt auch extrem viel unterwegs in diversen Trainingslagern. Jetzt warst du wieder Ewigkeiten in Äthiopien, hier nochmal, da nochmal. Trainiert der Yannick dich denn immer noch oder ist das so, dass du dann auch einfach viel das trainierst, zum Beispiel in Äthiopien, was die ganze andere Trainingsgruppe einfach macht? Wie funktioniert denn sowas dann?
Ja, also in Äthiopien trainiere ich auch noch mit einer Gruppe. Wenn man da hingeht, dann, wenn man alleine macht, die lange Sachen und so weiter, ist ein bisschen schwieriger.
Ja.
Und da sind die auch, die haben ja auch nochmal einen Trainer und dass man dann auch nochmal, frage ich ihm dann oft, was gibt es denn Training und so weiter. Und dann sagt er dann, bei den Männern, so und so, zum Beispiel 40 Kilometer und ja, dann rede ich auch nochmal zwei Tage oder einen Tag vorher und dann gibt es ja so 40 Kilometer, so und so Tempo, ja, da kannst du auch, das machst du auch und dann wenn du das nach 30 oder so und dann kannst du auch nochmal ein bisschen langsamer werden, wenn die auch nochmal schneller werden, weil das riesengroße Gruppe sind, die gehen manchmal, geben immer meistens ein bisschen die letzte fünf oder so, ein bisschen nochmal Gas und kannst ja nicht mitgehen, sondern einfach locker bleiben. Wenn die auch nochmal Programm haben, so kurze Programm, 4x5 Kilometer oder manchmal machen wir auch nochmal 6x3 Kilometer, dass man dann auch nochmal, ich gehe meistens ein bisschen so, sage ich mal so, Europäer Style, sage ich mal, ein bisschen defensiver, langsamer und dann am Ende dann, dass man schneller geht, dann am Ende, dass ich dann mit den vorne zu finishen, weil das das und wir tauschen jeden Tag mit Yannick und von da dem Programm passt auch nochmal manchmal mit ihm auch und wenn das zu viel ist, und dann sagt er auch dann zu mir, dass ich dann weniger mache.
Ja.
Und wenn die auch nochmal, meistens machen die das mehr als weniger und sagt mir dann, wenn die jetzt 30 Kilometer machen vor zwei Wochen und dann sagt er dann mir, die erreicht dann 20 oder zwischen 20 bis 25 und macht nicht mehr als das und höre ich auch nochmal zu, weil das ja, Vertrauenssache ist und wenn man sagt, okay, sage ich mal so, wenn das 6 Jahre lang nicht funktioniert als Trainer, keine Leistung gebracht hat, und dann kann man ja auch sagen, okay, ja, ich wechsle mal so, vielleicht viele Athleten gehen die auch hin und her, also wir sind ja seit 2018 dann zusammen mit Yannick, und ja, das ist seit 2018, das sind dann nochmal 6 Jahre dann voll dann zusammenarbeiten, und ja, ich habe da auch nochmal voll Vertrauen, und da hat er auch nochmal ja, für mich dann alles gegeben quasi, und der telefoniert jeden Tag mit mir, wenn ich jetzt im Trainingslager bin, weil er nicht kann, weil das von hier nach Afrika geht, wahrscheinlich jetzt kann der auch nochmal ein bisschen nochmal Zeit, vielleicht kommt er vor 1 oder 10 Tagen nochmal vielleicht mit, weil für die Olympischen Spiele irgendwie, man weiß mal, ich habe das noch nie entschieden, wo ich denn trainiere, und dass er mitkommt und dass er mir dann nochmal, ja, beim Training irgendwo dann sieht und alles dann was gibt.
Ja, ja. Wie ist das denn so logistisch, wenn du jetzt da in Äthiopien trainierst? Wohnst du in einer ganz normalen Wohnung oder wohnst du in einem Hotel oder mit anderen Athleten zusammen? Wie funktioniert sowas? Und fährt man gemeinsam mit dem Bus irgendwo hin zum Training oder kannst du quasi direkt vor der Haustür loslaufen? Ich kenne das halt einfach immer nur aus Kenia halt.
Genau, Äthiopien ist, wohnen die alle nur in Addis Ababa. Addis Ababa, ja, hat die so 4 bis 5 Millionen Einwohner. Das ist, ich wohne da quasi ein bisschen außerhalb, also das ist Addis Ababa, ein bisschen nochmal in den Dings, also ein bisschen, ja, dass man dann direkt dann im Wald ist.
Ja.
Und bei den normalen Lokaltraining machen wir immer im Wald, das ist 1 Kilometer zu Fuß zu gehen.
Ja.
Also ganz locker, morgens dann ungefähr 1 Kilometer zu Fuß, und wenn man locker ist, dann machen wir nachmittags auch noch da. Und die Einheiten machen wir dienstags morgen und donnerstags und samstags. Manchmal machen wir auch nochmal Montag oder Mittwoch und normal Samstag. Also wir gehen immer raus, weil die dann vielleicht manchmal machen wir auf so Bekele, haben wir so Trag.
Mhm. Also von Kenenisa Bekele auf der Anlage von dem.
Genau, und dann, das ist so von 2700 hoch, und da machen wir dann Bahneinheiten, und dann gibt's ja auch nochmal so Straßen, und machen wir auch noch Straßen, gibt's also 2 Straßen, eine Straße dann nur für lange, bisschen, ja, lockerer. Wir fahren so, sage ich mal, 40 Minuten mit dem Auto, und ich habe das ein Apartment gemietet, und dann hatte ich auch nochmal so einen Taxifahrer, und der macht auch ein bisschen mit, der läuft auch noch, und der fährt ja mich dann jede 3-mal die Woche immer raus.
Ah ja, okay.
Also im Training.
Ja, genau. Das heißt also vieles vor Ort direkt, aber dann die Kerntrainingseinheiten, also die anstrengenden Einheiten, da trifft man sich dann außerhalb.
Mhm. Genau, also okay, weil das vom Verschiedenen kommen, also ja, manche kommen ja auch, manche sind auch nochmal, haben ja auch 2-4 oder 2-3 beste Zeit, und die haben nochmal Autos und so weiter, die kommen dann mit eigenem Auto, also ja, viele sind auch nochmal so junge Leute, da haben die so riesengroße Bus, mhm, mit 40 bis 50 Leute passen, und dann, ja, kommen die immer dann zusammen dann zum Training dann.
Okay.
Und treffen die immer in 2 Stationen, quasi hier laden die da ein und dann nochmal dann in einem und dann landen die da und dann fahren die dann direkt dann nach zum Training.
Ja, also großes Läufer-Bus-Transfer-System, also alle werden irgendwie da zusammen dann dahin gefahren.
Genau, ja. Mhm. Und von daher dann trainieren die alle da fast zusammen.
Wie viele?
Letztes Mal, wo ich dann jetzt vor Dubai war, waren wir so 22 Jungs. Also, mhm, manchmal sind manche erkältet oder so, kommen die, ja, nicht. Und, oder manche Wettkampf hatten, dann machen die nochmal Pause, ja, oder machen die eigene Programm ein bisschen. Und wir waren so 22 Leute, und ab und zu ist dann voll. Also, Frauen sind mehr als Männer. Dann Frauen sind so knapp 30 oder so.
Oh, wow, okay.
Ja.
Krass. Und wer ist dann der Trainer? Gibt es da wirklich einen Trainer, der alles entscheidet, was da trainiert wird, oder wer ist da verantwortlich?
Genau, gibt es ja so einen Trainer, dass man dann die Programm noch sagt und sagt man dann so Ayele Abshiro vielleicht, der war auch nochmal guter Läufer, 2,4 hat er
Okay.
und der war auch nochmal bei London Dritte oder so irgendwie Marathon mit 2,5, mit 2,6 und viele waren, also der sein Bruder ist Tassema Abshiro ist dann den Trainer dann da vor
Okay.
Ort und der macht dann mehr oder weniger sein Bruder ist dann fast aufgehört und macht er jetzt nochmal dann nur, hilft er dann quasi sein Bruder, wenn er dann nicht da ist. Der ist auch mal oft mal in Europa oder oft mal mit den Athleten auf dem Wettkampf und so weiter.
Ja.
Und dann, also der gibt mir auch den Programm auch nochmal vorher auch alles dann redet man auch mit mir, wie das gemacht wird und was das steht und so weiter. Und dann rede ich auch nochmal mit Janik und ja, von daher passt eigentlich
Ja.
alles dann.
Ja. Und wovon lebt denn dann so ein Trainer? Bezahlst du den, wenn du da mittrainierst? Oder wird der von, keine Ahnung, Adidas oder
Ich
von On oder von
nee,
sonst wem bezahlt?
ich habe das nie, also ich habe noch nie keinen Cent bezahlt
Ja.
und der sagte auch zu mir, wenn du hier kommst, kannst du immer willkommen und so weiter in der Gruppe, kannst du auch mit denen trainieren. Also die sind ja von Global Sport
Ah, genau. Okay, die sind beim
und
Managementagentur Global Sports, da werden die bezahlt von denen.
genau, wahrscheinlich von denen bezahlt und durch den Athleten, klar, gibt es ja auch nochmal den 15% von den Verträgen, dass man dann auch nochmal dann irgendwie geteilt oder wie
Okay,
immer dann.
das heißt, du startest für Global Sports auch? Ist das dein Management auch?
Nee, 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 das
Bist
ist
du gar
nicht
nicht?
mein Management.
Ah,
Nee,
okay.
also ich bin einfach eine Gruppe nur
Okay,
angeschlossen.
das
Also
heißt, der Trainer vor Ort werden von einem Management bezahlt, aber du bist bei einem ganz anderen Management, darfst trotzdem mittrainieren. Das ist ja sensationell.
genau, also der ist dann
Wow.
nicht um, der wird dann, also der Trainer, der bezahlt dann nur von den Athleten. Der hat ja auch viele guten
Genau.
Athleten quasi und ich gehe da aus, dass sie dann auch zum Beispiel seine Athletin hat, die auch 2019 oder so oder 2020 Hamburg-Marathon gewonnen
Ja.
und Yalim Surf heißt sie. Sie hat ja auch nochmal den Weltrekord vor ein paar Tagen vor Valencia dann weggenommen worden mit 29 Füßen
Ja.
und sie hat ja auch London gewonnen und kommt ja auch nochmal mit ganz gutes also
Ja.
der kriegt, wie ich verstanden habe, 7,5% eher und 7,5% global dann.
Okay, ja, okay. Das heißt aber tatsächlich, er wird von eben den Athleten, die wirklich permanent bei ihm trainieren, von denen wird er bezahlt. Aber du darfst
Genau.
als Gast trotzdem einfach mittrainieren und musst quasi überhaupt nichts bezahlen und darfst einfach mitmachen und von der Trainingsgruppe und von dem Erfahrungsschatz profitieren. Also richtig, ja, geiles
Ja.
Teamwork einfach, ne? Wahnsinn.
Ja, also ich trainiere mit ihm und der ist ja auch
Ja.
nochmal der war, einmal war, hat er erzählt, dass er dann auch Haile Gebrselassie nochmal Pace gemacht hat in Berlin, wo der
Ja.
Weltrekord 2,4 oder unter 2,5 gelaufen ist
Ja.
und der hat ja nicht mitgehalten, so irgendwo bei 22 oder so
Ja,
ausgestiegen,
genau.
weil das konnte nicht mehr länger halten, sagt er auch und von daher, also ist er auch
Wahnsinn.
nochmal so, denke ich mal, so 44 Jahre alt und ist auch noch mal jung. Und der sagt auch, komm einfach und dann schließt einfach eine Gruppe, da kannst du auch noch mittrainieren und so weiter. Und
Ja.
sagt ja auch, dass ich ihm noch nichts zahle oder so.
Ja.
Und
Ah, das finde
ja.
ich toll. Das finde ich toll. Solche Geschichten liebe ich ja. Großartig. Da kannst du einfach irgendwo am anderen Ende der Welt trainierst du bei den
Ja.
Leuten mit und tust und machst und keiner achtet irgendwie darauf, dass er jetzt irgendwie noch, wer weiß, was da auch wieder an dir verdienen muss. Mega, ja. Finde ich super. Okay, also auch da ne riesen Dinger, Äthiopien, Vorbereitung, Training und so weiter. Das finde ich auch immer sehr, sehr spannend, wie sowas dann funktioniert. Aber jetzt müssen wir ja langsam doch mal, jetzt sind wir nämlich schon eine Stunde dabei, mal zu deinen Wettkämpfen hier kommen. Ja, also Berlin letztes Jahr, ja, letztes Jahr 2023, Berlin 208,28 war ja schon ein Riesending. Aber eben noch etwas zu langsam halt für die Norm, für die Olympischen Spiele. Ne, bei 208,10 warst du damals total happy, weil du so schnell gelaufen bist? Oder warst du total enttäuscht, weil du gesagt hast, mein Traum sind die Olympischen Spiele und dafür reicht's halt noch nicht? Weißt du das noch? Weil du ja auch damals sehr schnell angegangen bist und dann wurde es ja doch irgendwie ein bisschen zäh. Du hast irgendwie ganz wild, hast deine Flaschen nicht gekriegt, weil irgendwie ein Namensvetter von dir, die über die Trinkflaschen geklaut hat, an den Versorgungsstellen und so. Ich erinnere mich, das war ja irgendwie auch ein Riesendrama da.
Ja, also ich hatte dann in Berlin, also dass ich am Start gegangen bin, dass ich dann auch nochmal, klar, für den, hat ja auch gereicht für den Kaderstatus für dieses Jahr. Erstes Mal und zweites Mal bin ich dann auch unter 2,8 zu laufen. Das war das mein Ziel. Also dass ich dann nicht sehr schnell angehe, sondern defensiv angehe, weil ich dann von zwei beim das war ja Berlin war ja meine zweite Marathon. Bei meiner ersten bin ich auch auf 2,7 gegangen und dann nochmal auf 2,12 gelandet letzte 4 Kilometer
und dann, das war nicht schön.
Genau, das war nicht schön, aber dann habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich auch nochmal lernen, dann habe ich auch mal jetzt mal auch mal besser trainieren können mit den ganzen Traineinheit und vorher habe ich dann nicht hingekriegt, zum Beispiel 30 Kilometer oder 35 Kilometer habe ich auch mal durchgemacht, aber das war, die Jungs waren 2 Minuten oder so vor mir, weil die hatten ja auch 2,5 oder so stehen Marathon und dann, ich hatte auch nochmal oft mal mit so Magenproblemen immer, meine erste Marathon vor allem, wenn ich laufe und dann, wenn ich dann trainiere und dann am Ende dann, ich hatte noch nie 30 Kilometer oder 35 Kilometer gemacht und am Ende muss ich immer auf Toilette.
Ja.
Und wo ich dann auf Toilette gegangen bin und das war dann nochmal dann sehr, sehr schwierig dann für mich dann einfach dann die nächste Einheit dann 2 Tage später dann Einheit, dann habe ich ja dann nicht wirklich, dann habe ich nur ganz hinten alleine gefinisht und so weiter, weil das meine Körper nicht mitgemacht hat und dann nochmal dann, jetzt ist dann vor Berlin habe ich wirklich super trainiert und habe ich gesagt, okay, mache ich jetzt gehe ich mal für Sicherheit auf 2,7 und dann hat er auch nicht geklappt. Und also wenn ich auch 2,7 oder 30 laufen würde in Berlin, ich hatte zum Glück, dass ich dann oder eine Seite ist gut, eine Seite ist nicht gut, weil ich wollte unter 2,8 laufen und dann bin ich auch 2,8,28 habe ich 18 Sekunden verpasst.
Genau. Berlin, du hattest gut trainiert und hast gesagt, so jetzt aber trotz allem vergleichsweise defensiv angehen, auf eine 207 wolltest du angehen in Berlin, also das wäre Olympianorm gewesen. Woran hat es dann gehakt, dass es da nicht geklappt hat?
Also an der Seite, sage ich mal, hätte auch geklappt oder hätte auch nicht geklappt, weil das sehr viele, meine Fleische war, Samuel war noch jemand vor mir, 62 Pace angegangen auf 2,4 mit Amanal Petros und waren auch nochmal sehr viele Jungs da auf 204 und der Typ hat ja immer meine Wasser immer genommen und ich war dann hinter ihm und dann kam ich dann immer meine Getränke habe ich dann wir haben ja sehr viel braten lassen von Morten aus Schweden und aus Niederland und die haben die ich soll dann so und so weiter trinken und das war dann sehr viele Tipp gegeben und dann am Ende waren noch mal keine meiner Getränke da und habe ich dann noch mal bei 30 erwischt, weil das meine Getränke genommen hat und dann ich hatte mal mit so gelben Kleber dann aufgeklebt und dann hat er dann weggeschmissen. Das war dann für mich war sehr schlimm nicht, aber das war dann sehr sehr sehr, sehr hart, weil das keine Getränke genommen habe von 5 Kilometer bis 30 Kilometer und dann habe ich dann bei 30 Kilometer von meinem Pacemaker ausgehen. Dann hat er einfach mir dann nochmal weitergegeben, wo er rausging und dann hat er gesagt, hier kannst du trinken. Und ja. Dann habe ich bei 35 meine Getränke bekommen, aber das war dann zu spät und wo ich dann alles verloren habe. Dass ich ja nicht, meinen Bauch habe ich nicht ausgefüllt, dass man dann die letzten 7 Kilometer zu nutzen vorher. Und das war dann ein bisschen schwierig. Und ja, dann einfach dann bin ich dann bei 18 Sekunden verpasst für die Olympianorm. Und das war dann einfach die Entscheidung, dass man in Dubai laufen kann.
Ja, also in Berlin tatsächlich einer, der eben auch Samuel heißt, genau wie du, der hat gedacht, ach, das ist meine Flasche, hat sich die geschnappt, dabei war es deine Flasche, du hattest dich extra vorher beraten lassen, wie viel Kohlenhydrate, zu welcher Zeit, so und so, und dann hat es gar nicht geklappt. Hast du dann zumindest Wasser getrunken oder hast du dann gar nichts getrunken, 30 Kilometer lang in Berlin?
Ich habe nur einmal Wasser genommen, weil das bei 22 Kilometer, mein Trainer war auch irgendwo bei irgendwie 21, irgendwas, wo ich in 21 durch war, das war so ein bisschen gerade und dann hat er dann mich dann gesehen, dann hat er die Zeit nochmal gestoppt, irgendwie mit 63, 46 oder so Sekunden, unter 64 und dann hat er gesagt, das ist optimal und ich habe dann eben auch mal angeschreit, weil ich keine meine Wasser bekommen habe dann hat er gesagt, dann da kann der auch nichts machen, weil der hatte mal noch keine Fahrrad, keine irgendwo. Klar. Und dann war er nochmal bei irgendwie 32 Kilometer oder so, dann nochmal auf der anderen Seite und hat er gesagt, habe ich denn Wasser getrunken habe? Und dann habe ich gesagt, ja und so. Und dann am Ende dann bin ich dann bei 208 gelandet. Aber wenn ich auch getrunken hätte, hätte ich auch nochmal schneller gewesen. Es ist immer Tagesform hängt ja auch nochmal am Tag und der Tag war nicht mein Tag und was ich dann erhofft hätte und hatte auch nicht geklappt und ja, dann ist er in Dubai dann mit gute Zeit dann geklappt.
Sehr gut geklappt, ja. Nun ist ja der zeitliche Abstand zwischen eben Berlin Ende September und Dubai Anfang Januar. Da ist ja sehr wenig Zeit dazwischen. Wie lange hast du gebraucht, um dich von Berlin zu erholen? Und wie schnell bist du dann direkt wieder nach Äthiopien ins Trainingslager gedüst?
Also ich wollte eigentlich am Anfang an nach Berlin, hab ich dann gesagt, okay, ich laufe nochmal Valencia, weil das ist immer so kurz. Aber dann Valencia war so voll und habe ich gesagt, okay, dann lauf. Dann haben die gesagt, direkt dann geantwortet, dass ich ja nicht am Start gehe. Weil die ja keinen Platz haben. Das war dann für mich dann einfach nur, dann habe ich gesagt, okay, dann kann ich ja nochmal 4 Wochen nochmal trainieren, dann kann ich ja auch nochmal Dubai. Und nach Berlin bin ich dann genau 17 Tage nochmal Pause gemacht, also 2 Wochen nochmal oder so 12 Wochen Pause und dann 5 Tage einfach locker gelaufen und so weiter. Und dann bin ich dann Trainingslager nach Äthiopien geflogen. Und dann habe ich gesagt, okay, mache ich hier nochmal ein Trainingslager hier. Und bin ich auch am 19. November, das organisierte auch über 10 Kilometer Heilige Wresselasse, bin ich da gelaufen einfach als als Spaß und so weiter. Und bin ich mit 20 oder so gelaufen. Irgendwie, da bin ich dann mit 43 Platz rausgekommen. Das war
nicht so toll.
Genau, das war, wenn man in Europäer Dings ist, wenn du mit 28 bist oder mit 30 bist, bist du Top 20 oder so. Und dann da ist er nochmal dann mit 30, dann bist du dann über 40. Und das war sehr schön und sehr schön organisiert von Heile Gebrselasse, das war auch nochmal schön, habe ich auch nochmal mit ihm ein paar Fotos gemacht, das war auch cool.
Ah, cool.
Ja. Und da bin ich dann einfach nochmal fokussiert, dann hatte ich auch nochmal so 6 Wochen lang zu trainieren für Dubai Marathon und dann haben wir entschieden, dann einfach in Dubai zu laufen. In Dubai, dann habe ich auch nochmal in dem Training war ich dann optimal, also sehr, sehr, sehr gute Vorbereitung gehabt mit den, vor allem bei mir war ein bisschen Schwierigkeiten mit den langen Läufer. Und habe ich dann, jetzt ist dann, habe ich dann sehr, sehr gut hinbekommen. Das war auch nochmal ein bisschen die Entscheidung, habe ich dann Silvesterlauf Trier nochmal, ich starte nochmal für Silvesterlauf Trier und dann, dass ich dann auch nochmal bei Silvesterlauf nochmal starte und. Dann haben wir dann eine Woche vor Dubai, macht eigentlich keinen Sinn und ja, klar, Silvesterlauf Trier gibt es ja jedes Jahr und dann entscheide ich dann jetzt mal für den Olympischen Spiele zu qualifizieren und Dubai hat dann nochmal sehr gut geklappt und mit optimal flacher Strecke und mit gutem Wetter. Am Anfang hatten wir ein bisschen Wind und dann, wo wir das zurück waren und hin und her, dann waren eigentlich optimal. Also die ersten 4 Kilometer waren nochmal ein bisschen windig, aber war eigentlich dann optimal.
Ja, bist du direkt von Äthiopien aus nach Dubai geflogen? Oder?
Genau, aus Äthiopien direkt nach am Donnerstag abends in Dubai gelandet, angekommen, weil das dauert ja noch 4 Stunden von Äthiopien nach Dubai. Und von da dann, das Rennen dann war am Sonntag dann quasi.
Ja, und Yannick, dein Trainer, der ist aber dann auch von zu Hause aus hingeflogen, oder war er vorher auch mit in Äthiopien?
Der war nicht in Äthiopien, der ist dann von Deutschland nach Dubai geflogen.
Okay, und dann habt ihr euch in Dubai getroffen und dann habt ihr nochmal Renntaktik besprochen und gesagt, so, dieses Mal muss das klappen mit den Flaschen und dann ging's los.
Ja, also das war ja so und also wir hatten mit dem Veranstalter nochmal geschrieben, dass man dann einfach nochmal ein bisschen wie das ist, Pacemaker ist und so weiter. Und dann sagt er, dann gibt es Pacemaker, 2 Pacemaker, 2. Gruppe gibt es auf 2,6. Okay, das ist optimal. Und meint ja auch, der Veranstalter meint ja auch, dass das 5 Europäer gibt. Und dann, wo wir dann kamen und waren wir nochmal bei den Startnummer abholen, waren da keine Europäer bei den bei dem Pressekonferenz war auch nochmal kein Europäer und bei den bei allem bei den Meeting-Technik waren auch keine Europäer. Dann also wir waren klar Miriam Datke und Milad
Milad Keita.
Keita waren auch nochmal da, aber sonst ja, ich brauche noch als Männer, dass sie mit mir dann Europäer nochmal mitlaufen für 2. Gruppe zu haben und da war er auch noch nicht dabei und ich habe dann gesagt, okay, das ist so. Und dann sagt er dann, okay, wir machen noch einen Pacemaker und so weiter. Und ja, dann, ich habe ja mal ein paar aus Äthiopien, kenne ich auch nochmal, dass wir dann in einem Wald treffen, ein bisschen unterhalten und dann haben wir das kennengelernt, quasi so wie normal, so Athleten auf dem ganzen Welt kennenlernt. Und dann der Typ will auch nochmal, hat er gesagt, so 2,6 angehen, wenn eine 2. Gruppe gibt, aber dann der Veranstalter hat ja gesagt, hier ist ja noch ein Pacemaker und er macht dann so. Und dann, der eine hat ja gesagt, seine Trainingspartner, der kommt aus Nordäthiopien und dann spricht er auch so gleiche Sprache wie ich. Und nee, der macht ja keinen Pace, sondern der sagt nur, aber der geht ja morgen, also der will ja 2,5, 2,4 laufen. Im Sieg will der mitgehen.
Nein!
Ja, und ja, okay, dann, meine Manager war auch nochmal da und dann sagt er auch nochmal, 2,5, 2,6 musst du ja auch mal mit ihm reden und so weiter. Kannst du auf deine Sprache, auf den äthiopische Amharisch-Sprache und so reden? Und sagt er, der will um Sieg mitgehen, habe ich gehört. Und deswegen jetzt macht er keiner. Und der war bei so 6-7 Kilometer, wir waren ja in einer riesengroßen Gruppe, der war dann hinter mir. Und sein Trainer sagt er dann, vor mir war so 7-8 Jungs und dann sagt er, geh nach vorne. Ich habe das nicht verstanden, weil das ganz anderen, die haben eine ganz viele Sprache und dann hat er auf seine Sprache gesagt und habe ich gesagt, okay, dann habe ich gesagt, entschieden, also 5 Kilometer war perfekt Pace für mich, 14,55 und dann danach waren auch nochmal optimal, dann Sam wurde dann immer schneller, also so 14,32 und dann habe ich so gesagt, okay, bei 10 Kilometer, wir sind ja 29 irgendwo, 35 Uhr Sattel so durch und dann habe ich gesagt, habe ich gesehen, nach hinten.
Also Leute, ne, die ihr gerade zuhört, 29,35 über 10 Kilometer durchgegangen beim Marathon. Nur noch mal kurz an der Stelle. Okay.
Genau, ja. Und dann habe ich nach hinten geguckt, war keiner. Dann habe ich gesagt, okay, am Anfang habe ich auch gesagt, bleibe ich mal in der ersten Gruppe ganz hinten, war ich auch noch mal ganz hinten. Und nach mir waren alle dann so auseinander, also zwei Jungs hinter mir, ein paar Meter hinter mir, eine nochmal alleine und, also das waren bei 10 Kilometer auseinander und dann habe ich gesagt, okay, dann bleibe ich einfach hier und dann bin ich dann einfach nur durchgegangen, dann habe ich auch bei 21 Kilometer sehe ich auch nochmal, dass ich dann bei den halben Marathon sehe ich dann 1:60:55 durch. Und das war dann für mich, oh, das habe ich gesagt, das wird hart. Und bei 30 Kilometer habe ich gesagt, okay, dann bin ich in eine Stunde 8:20 irgendwas gelaufen, 8:20:10 oder 8:20:20. Und dann habe ich gesagt, okay, dann habe ich mal jetzt die letzten 12 Kilometer, wenn ich 8:30 oder 9:30 laufe, dann habe ich den auch mal den Olympianorm.
Okay.
Muss ich jetzt nur mal kämpfen. Dann war ich da auch bis 4:30,3 oder so mit den Jungs vorne und dann die letzte 7, also 35 war ich dann so, die sind 5 Sekunden war ich hinter die Jungs und dann die letzte 2 Kilometer, dann die letzte 7 Kilometer, dann habe ich die letzte 5 Kilometer von 35 bis 40 bin ich dann 16:00 gelaufen und dann nochmal die letzte 2 Kilometer, nochmal so 7 Minuten, dann habe ich dann bei 40, wo ich dann gesehen habe, 1:59:30, ja, dann jetzt die 2 Kilometer muss ich nur ruhig bleiben und dann gucke ich schon, wie das ist. Und letzte Kilometer macht auch nochmal so mehr Motivation, dass man auch dann mal seinen Traum erfüllt und dass man auch nochmal hinbekommt und wenn man auf die Uhr guckt und dann, das war dann alles, alles 1:1 ist, das war dann für mich dann einfach nach 40 Kilometer ein bisschen nochmal Druck gemacht und dann hatte ich den Oberschenkel, weil das so viel verkrampft und dann war dann ein bisschen schwer und dann habe ich gesagt, okay, ich halte nur so Pace und bei 41, dann habe ich auch nochmal Druck gemacht, das war auch nochmal macht auch nochmal mehr Motivation, der vor mir war, wollte ich auch nochmal überholen und dabei auch noch am Ende 4 Sekunden, da kam ich auch im Ziel und das war für mich mal so ein riesengroßer Traum und dann ja, ich bin ja auch nochmal Risiko angegangen, weil ich dann nicht Risiko, weil ich dann nicht, also ich wollte eigentlich 63 angehen, aber
ja, genau.
Ist das dann perfekt 2:06 zu laufen, aber unter 62 zu gehen, ist dann für mich, war ja nochmal bis 35 Kilometer war ich dann unter den deutschen Rekord von Amana Pedros, aber wollte ich eigentlich nicht an den gehen, sondern bisschen dann einfach für 2:06 gehen, aber das war dann bis 35, 2:04 irgendwo 40 oder so und dann die letzten 7 Kilometer, dann habe ich 1,5 Minuten dann verloren. Ja, das ist ganz normal. Am Ende die letzte, oder wenn man nicht gleich zeigt, also wir waren ja manchmal so schnell und dann nochmal ein bisschen ruhiger von 25 bis 30 waren wir auch nochmal so 15:00, 3:00 Schnitt und das war dann für mich bisschen nochmal, also das ist auch, das geht ja um alles, um die Platzierung für die Olympischen Spiele zu nominieren, das ist, dann habe ich gesagt, okay, ich nehme mal den, wenn man keine Pace hinstellt und so weiter, nimmt man auch nochmal Risiko, dann habe ich auch einfach mal genommen. Und ich wusste auch, was ich dann auch trainiert habe und was ich auch nochmal 40 Kilometer sehr gutes Training gemacht und ich habe Einheiten, 10 Tage vorher haben wir 20 Kilometer mit dem Trainingpartner auch gemacht, der ist auch auch ausgestiegen bei 36 Kilometer oder so und der hatte auch 2:05 beste Zeit und wir waren ja auch zusammen 10 Tage vor unserem Wettkampf 20 Kilometer in Race Pace gemacht, so 3:02 Schnitt, also 60, der war dann, die letzte Kilometer hat ja nochmal ein bisschen Druck gemacht, der war dann Sächsisch-Pfirsich beendet. Ich war dann nochmal Sächsisch-6-Pfirsich, also gefinisht. Ja. Ich war dann 6 Sekunden hinter ihm, weil das die letzte Kilometer 2,50 gelaufen ist. Und ich wollte auch nochmal ein bisschen ruhiger machen, aber dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich mal ein bisschen, die letzte Kilometer mache ich mal ein bisschen ruhiger, er soll mal noch alleine gehen. Und das war dann optimal dann für mich und habe ich auch gut trainiert und ich bin auch noch gut drauf. Und ja, bei 1,60 habe ich mal so Gedanken gemacht, also die Entscheidung, wo ich dann jetzt mit der zweiten Gruppe ein bisschen geblieben wäre, wäre auch nochmal härter gewesen, weil das dann hast du alleine und wenn du mit der besseren Gruppe, mit die drei Leute 2,5 gelaufen sind und drei Leute nochmal 3,6 gelaufen sind und dass man dann mit den hinterher zu laufen, macht auch nochmal mehr Motivation, dass man dann auch nochmal, man sieht auch nochmal dann, dass ich dann gut trainiert habe, habe ich auch mal auf meinem Körper auch nochmal alles dann mitbekommen, dass ich dann auch nochmal sehr viel kann und dass ich dann auch nochmal, das habe ich auch nochmal nach 30 Kilometern habe ich gesagt, okay, das kann ich und das mache ich. Und in Dubai ist auch nochmal, läufst du nur 8 oder 7, irgendwo 6 oder so, nur one way, also ich war ja nochmal ganz hinter den Jungs, aber wenn du vorne stehst, nur geradeaus und dann, wenn er geradeaus geht und dann das, wenn du da siehst, irgendwo keine Kurven oder so ist, das wird ja nicht zu Ende sein und mental ist auch so und ich bin dann einfach, dass ich dann ganz geradeaus angegangen bin. Das war dann ganz hinten bei den Jungs dann abgehängt habe, das war dann optimal.
Also liebe Leute da draußen, wir haben hier gerade ein kleines technisches Problem. Schneesturm in der Eifel, ne? Nur daran kann es liegen, dass uns hier die Verbindung abbricht. Deswegen gehen wir jetzt mal nochmal weiter. Ich weiß nicht genau, was Sabu da gerade noch weiter erzählt hat, aber wir waren bei der Streckenbeschreibung dieses Dubai-Marathons, denn der hat's ja auch in sich. Das ist nicht irgendwie schön mit City-Marathon und ganz viele Leute, die einen anfeuern, sondern, sag mal, wie sieht's da aus? Du rennst irgendwie stur in eine Richtung und dann wieder zurück. Und das ein paar Mal, oder? Und gibt's da überhaupt Zuschauer, die dich irgendwie anfeuern und unterstützen?
Also, wir waren ja so bis 35, 6 Leute und das war echt optimal. Und ist auch nochmal 6 Uhr in Dubai, also deutsche Zeit dann um 3 Uhr Nacht. Da waren ja auch wirklich keine Zuschauer, also waren nicht so viele Zuschauer und ja.
6 Uhr morgens dann oder 6 Uhr morgens? 6 Uhr morgens, ja?
Ja.
In Dubai.
Sonst okay. Abends ist es nochmal zu Hitze.
Genau,
ja.
Warm.
Und da waren wir dann, da war nicht so wie Berlin oder so, also wenn man in Berlin erlebt ist, dann hast du mal 2-1 Million nur an der Strecke zu sehen, das rechts genau. Und von links und das in Dubai ist dann nicht so zu sehen, sondern einfach eigene Rennen zu machen und das geht ja eigentlich sehr flach, nur in einem Bank ist er nur 8 Kilometer hin und dann nochmal 8 Kilometer zurück. Das war dann, also von beide Seiten gibt es ja keine Höhe, keine irgendwo. Das war ich ganz flach und ich bin einfach auf meinen Körper dann vertraut, was ich denn laufen kann. Also mein Ziel war nochmal nicht auf den deutschen Rekord zu laufen oder auf den deutschen Rekord bei 62,00 anzugehen, sondern 2,6 zu laufen. Ich habe mir mal gedacht, okay, wenn der Pacemaker bis irgendwo raus ist und dann kann man ja auch nochmal, sieht man auch gegenseitig und das wird dann nochmal langsamer Pace und wenn man von hinten kommt und dann, dass man dann schneller wird, dann alleine mental ist auch nochmal härter und habe ich gesagt, nach 7 Kilometer habe ich entschieden, dass einfach nur an der Gruppe hinterher zu laufen und ab und zu, wir sind ja auch irgendwo 2,50, 2,51 gegangen und dann manchmal dann
pro Kilometer schöne 2,51,
genau. Und gute dann, Sache. Und dann nochmal 3,00 und dann, also Pacemaker war auch nicht, die sind ein bisschen nochmal immer so Intervalle gemacht und von daher, das war dann optimal, das war eigentlich, was ich denn wollte, für die Olympischen Spiele zu qualifizieren, das war dann meine wichtige. Dann habe ich auch nochmal entschieden, Ich bin ja seit 12. Oktober oder so, habe ich dann einfach also richtig angefangen zu trainieren. Also so 10 Wochen habe ich angefangen zu trainieren für die für Dubai-Marathon, und das war dann
Ja.
Ziel auch Dubai-Marathon. Und vorher habe ich auch mal als Spaß bei Heile eine Strecke gemacht, und nicht nur als Spaß, dass man auch mental auch mal einen Wettkampf zu haben.
Genau.
Und
Ja. Hat
genau,
geklappt.
das hat auch nochmal gut geklappt, und ich war eigentlich keine einzige krank und keine Verletzung und keine besonders behindern können. Das, ja,
Ja.
40 Kilometer oder wie immer. Ich hatte noch nie so wie vorher, oder Berlin habe ich auch gesagt, ich habe noch nie so gut trainiert, aber dann habe ich gesagt, okay, in Dubai, also vor Dubai, habe ich auch ja, viel, viel, viel besser als Berlin trainieren können. Bei 40 Kilometer, ich hatte noch nie vorher 40 Kilometer gemacht. Vor Dubai habe ich schon 4 Wochen später habe ich 40 Kilometer gemacht. Das war optimal gefinisht konnte. Vor Berlin habe ich nur einmal 38 Kilometer gemacht, aber ruhiger Pace, und einmal dann 35 gemacht und 3,20er Pace, und das war dann nochmal dann, die Jungs sind dann Minute vor mir, ja, die sind 1,57
Ja.
gefinisht. Ich bin dann 1 oder 1 8,50 oder so Minute hinter denen, und das war dann ganz anderes Niveau. Und dann man sieht ja auch nochmal von da zu da, ist immer viel, immer
Ja.
unterschiedlich, und deswegen bin ich ja auch nochmal sehr Dubai ist vor allem so auch flach, und Berlin ist auch nochmal klar flach, aber dass man dann sieht, mal bei erster Mal
Training war einfach noch mal
trainst auch
besser.
besser, und Berlin war meine zweite, und Dubai war meine dritte, und ich bin ja immer verbessert, und ja, ich freue mich auch nochmal bei den Olympischen Spielen und zu starten.
Ja.
Ja, das ist auch nochmal, ich bin ja schon mal auch für Deutschland auch noch gestartet, aber bei den Olympischen Spielen,
Das was
genau,
anderes.
dabei zu sein, ist eine riesig, riesige Freude, und ja, ich freue mich immer noch auf den August.
Ja, nochmal ganz kurz, wie warm war das jetzt in Dubai da um 6 Uhr morgens?
Wir
Weißt du das
hatten
noch? Weil wir das vorhin kurz
17,
angesprochen hatten.
18 Grad, also 17
Ah,
Grad
oh, okay,
am
geht noch.
Start, und dann am Ende dann so, ja, um 8 Uhr kam die immer die Sonne meistens, oder 7:50 Uhr und so weiter, und die letzte 20 bis 30 Minuten waren noch ein bisschen, also das wird immer wärmer, aber
Ja, genau.
so wie ich, die Äthiopien waren immer um Sieg, klar, um dem Geld zu gehen. Weil das in Äthiopien,
Ja.
wenn du 2,5 oder 2,4 läufst, dann bist du ja auch nie dabei bei den so großen Event. Man muss ja dann
Ja,
2,3 oder
reicht nicht.
2,2 laufen, wenn man dann reichen kann. Aber bei mir war dann bis 35 Kilometer, das war optimal, und wie ich dann gehofft habe, hat geklappt und so weiter. Und das ist, die letzten 7 Kilometer macht immer. Klar, verliert man auch ein paar Sekunden, immer 5, 6, 7 Sekunden, aber das macht auch
Ja,
nochmal mehr
es war
vom,
nicht noch
genau,
mehr.
vom Kilometer bis von einem Kilometer bis den anderen Kilometer. Das macht auch nochmal sehr, sehr Spaß, und hat auch nochmal mehr, pusht auch nochmal ab und zu, aber die Beine würden auch nicht mehr schneller gehen, so wie Anfang,
Ja.
sondern dass wir dann die gleiche Dings gehen, aber in dem Herz liegt ja auch nochmal die Freude, dass man auch nochmal mental auch sagt, das schaffe ich auch, und das mache ich auch, und das war dann für mich optimal und sehr, sehr, sehr happy.
Ja, also du wusstest im Prinzip, obwohl du langsamer wirst, du hast noch so einen großen Vorsprung auf diese Olympia-Qualifikationszeit, diese Olympianorm, dass du eigentlich wusstest, mit jedem Kilometer, auch wenn du langsamer wirst, wenn du deutlich langsamer wirst, trotzdem müsste das reichen. Und gerade zum Schluss, als du dann festgestellt hast, okay, jetzt sind es nur noch 2 Kilometer, und also wenn man die dann in 7 Minuten läuft, das ist natürlich immer noch sau schnell, ja, aber verglichen mit vorher, wo du die unter 6 Minuten gelaufen bist, wenn man weiß, dass das auch noch reicht, das ist natürlich genial. Und dadurch sich dann da durchzukämpfen und dann ins Ziel zu kommen mit Olympianorm, großartiges Ding. Und spannend war dann ja auch, wie es dann weiterging. Ne? Dann habt ihr erstmal zumindest ein ganz bisschen noch Urlaub gemacht. Ich habe da irgendwelche Videos gesehen bei dir auf Instagram von Yannick und dir, dass ihr da irgendwie mit dem Jeep nochmal durch die Wüste gefahren seid und zumindest ein bisschen was euch angeschaut habt auch. Wie war das?
War sehr, sehr schön, da zu sehen. Klar, Dubai ist mit den Höhen, Gebäude und so weiter, ist riesig. Ja, gibt's halt einfach nicht auf der Welt, wie die Hochhäuser und allen drumherum. Und wir waren auch in einer Safari-Wüste und das war auch nochmal sehr viel, auch mit den Kamelen reiten und alles. Und haben ja Montag, Dienstag ein bisschen noch ausnutzen. Und Yannick war nochmal eine Woche da und ich war noch, ich war auch nochmal fast eine Woche da, aber dann denn Donnerstag oder Freitag, Samstag, Sonntag hat nicht gezählt, weißt du, weil ich noch nie von heute raus war.
Vor dem Wettkampf,
und, am Montag, am Dienstag und am Mittwoch war ich dann ein bisschen nochmal unterwegs und da war auch nochmal sehr schön zu sehen. Und ja, das ist, Dubai ist ganz besonders, ganz berühmte Leute da hingehen und es ist sehr schön und man hat auch nochmal sehr gutes Wetter als hier in Europa, sage ich mal, dass man Wetter hier ein bisschen schlechter ist. Im Winter ist mit Schnee, mit minus 8, 9 Grad hier. Und dass man in Dubai ist, dann hat man dann noch mal die Sonne, dass man Vitamin D tanken kann. Und das hat man wie auch nochmal zwei. Also ich war mal nochmal nur in der Wärme, aber dann habe ich auch nochmal die zwei Tage auch nochmal genutzt da.
Klasse. Ja. Ja, sehr schön. Hast du da trainiert in den zwei Tagen oder habt ihr nur Urlaub gemacht, Safari gemacht, euch was angeschaut?
Safari gemacht, mit ein bisschen hin und her gefahren und
aber kein Dauerlauf. Dauerlauf
gemacht. Also das war
okay, sehr gut.
Ja.
Weil das werde ich auch immer wieder gefragt, so wenn ich jetzt hier meinen Podcast mache und so. Jan, wie trainiert man denn so nach einem Marathon? Und dann sage ich am liebsten zu den Leuten auch: Ey, macht einfach, worauf ihr Bock habt. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr danach eine Runde schwimmen gehen, Fahrrad fahren oder Dauerlauf. Aber es schadet auch überhaupt nichts, dann wirklich einfach mal sich selber auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, so, jetzt gucke ich mir was an oder jetzt mache ich irgendwie dann doch mal ein bisschen mehr mit der Familie und hol so ein bisschen was von dem nach, auf das ich vorher so verzichtet habe. Finde ich sehr schön, dass so ein Profi wie du gemeinsam mit deinem Trainer, dass ihr das auch gemacht habt.
Ja,
sehr
also geil. Wie die Beine waren auch noch mal ein bisschen schwer. Ist
na klar.
Direkt zu laufen und wir sind ein bisschen zu Fuß gegangen, dass man ein bisschen locker ist und durch die Stadt und nochmal ein bisschen Quad gefahren und das macht auch nochmal über den durch Wellen an den Wüste, dann macht auch nochmal Spaß und ein bisschen Safari und haben wir dann so ein bisschen arabische Kultur, ein bisschen nochmal auch, ich kenne ja auch mal ein bisschen auf den Nachbarn super. Länder, ein bisschen was man ganz leicht kenne ich dann die Kultur, aber dass Yannick zum ersten Mal in Asien war, auch nochmal vor ihm war sehr interessant und
schön.
Hat ja auch noch ein bisschen gelernt, sage ich mal. Ich hoffe, dass er gelernt hat.
Ja. Na klar. Konntest du Treppen steigen nach dem Marathon oder konntest du dich gar nicht mehr richtig bewegen? Hattest du einen riesen Muskelkater?
Ja, wir hatten nur Aufzug, also im Hotel. Und ich bin nicht auf den Treppe rangegangen, weil wir waren ja irgendwo riesengroßes Hotel, das heißt auch Zero Hotel irgendwie in Dubai, mittel in Dubai und das hatte mit irgendwo 100 irgendwas Werkstöcke, wir waren dann auf 134 und das war dann nur, ich habe das keine Treppe gesehen, das war nur auf Zuge, ja.
Okay, und auch nicht unten, wenn man irgendwo mal so 3-4 Treppenstufen irgendwo in der Hotellobby hatte oder so, brauchtest du nicht.
Da gab es keine Treppe, also.
Okay, gut.
Und das geht nur über Aufzüge hoch und
runter. Aufzug und Rolltreppe. Ja, alles klar, okay. Ja. Das hätte mich auch nochmal interessiert. Muss ich irgendwie nochmal ein paar von den Kollegen mal fragen, wie das bei den Vollprofis ist, ob die beim Treppensteigen genauso viel Schwierigkeiten haben wie so der normale Freizeitsportler. Ja. Als du dann zurück warst in der Eifel, da gab es ja irgendwie dann großen Empfang bei der Sparkasse irgendwie noch und ich sag mal, in deinem Heimatort, die haben ja auch nicht so viele Leute, die sich für die Olympischen Spiele qualifizieren und auch noch in so einer geilen Disziplin wie jetzt Marathon. Wusstest du das, was da noch passiert? Und war das irgendwie spannend? Oder was genau ist da passiert?
Ja, also ich habe hier sehr, sehr gute Empfang bekommen, sehr Überraschung. Und ich hatte mal gedacht, ich habe da nie gedacht, dass bei uns in der Vulkaneifel Landräten oder Verbandesgemeinde Gerlostein und die alle Kreise, die Mitarbeiter von der Kreissparkasse Vulkaneifel dahin zu kommen. Das war echt wirklich richtig, sehr schön. Und nochmal ein paar Freunde oder ein paar Bekannte hier aus der Vulkaneifel sind die über meinen Trainer dann eingeladen bekommen. Und da sind die von SWA, habe ich auch nicht mitbekommen, dass die SWA auch nochmal kommen. Mhm. Und das war dann nochmal.
Fernsehen
genau,
war da.
Das war dann, ja. Am Tag dann 4-5 Stunden später dann übertragen wurden und war echt cool, wieder auch nochmal nach so langer Zeit zu sehen und dass man damit Erfolg zu kommen. Und vor allem in der Vulkaneifel ist auch nochmal bei den Olympischen Spielen von der Vulkaneifel, ich bin, sage ich mal, nicht hier geboren oder hier Dings, aber das, ich fühle hier wie zu Hause und ja, wie Familie, wie Freunde und von daher von der Vulkaneifel dann bei den Olympischen Spielen zu vertreten, ist auch nochmal riesen Freude und wir hatten mal schon mal hier Karl Fleschen, vielleicht nennt man auch einen Namen.
Legende, genau, na klar.
Der kommt ja auch aus der Vulkaneifel, aber der ging dann am Ende nach Bayer Leverkusen und von da ist dann von der Olympischen Spiele 1976 nochmal bei denen gestartet und danach Karl Fleschen bin ich, aber das war dann riesen Freude und vor allem dann, dass man dann auch nochmal hier in der Vulkaneifel lebt und dass man dann bei den Olympischen Spielen nach Paris zu fahren und Sparkasse Vulkaneifel sagen ja auch nochmal, die Kreissparkasse ist auch nochmal die Sponsoren für, sage ich mal, für die OSP, Deutsche Olympia. Ja. Also das ist quasi
Olympiastützpunkt und so.
Genau,
genau, unterstützen die.
Unterstützen die und freuen sich auch. Und
na klar.
Die sagen auch, wir fahren auch alle mit zwei Bussen nach Paris. Paris ist nicht weit aus der Vulkaneifel, ist das... mit schnellen Autos zu fahren ist er 4 Stunden, aber mit so riesengroßen Bus ist dann nochmal, man muss ja rechnen, so eine Stunde mehr und fahren die so 12 Uhr Nacht von hier und dann sind die dann 6 Uhr morgens da und dann die dann am Start mich zu sehen.
Stehen ja an der Strecke und feuern dich an. Sensationell. Samuel Fitli, der Flüchtling aus Eritrea, der Deutschland und ganz besonders auch die Vulkaneifel bei den Olympischen Spielen vertreten wird. Geile Story, finde ich großartig. Ja. Mega gut. Okay, also du bist gebührend gefeiert worden, das war eine tolle Zeit, mega. Jetzt müssen wir aber trotzdem natürlich nochmal einen Schritt weitergehen. Erstmal gucken wir, wie geht's jetzt weiter? Du hast selber gesagt, du hast noch gar nicht den Plan mit nächsten Trainingslagern oder so. Aber es war ja jetzt mega spannend auch. Du hast eine extrem geile Performance abgeliefert und natürlich hat jeder gesagt, ja, jetzt Amanda Fetrus, Samuel Fitwi und nochmal gesagt, das ist die zweitschnellste Zeit, die jemals ein Deutscher gelaufen ist, die du dahin gezaubert hast, ne? Die zweitschnellste Zeit ever. So, ne? Und natürlich ein Riesending. Dritter im Bunde ist dann, ne, ich sag's auch nochmal, der amtierende Europameister. Ja, und, ne, Michael Dringer, ihr wisst Bescheid. Und dann ging's aber weiter. Nur eine Woche nachdem du gelaufen bist, geht Henry Pfeiffer in Houston an den Start. Und er hat schon gesagt, naja, boah, das wird jetzt echt schwierig, da irgendwie nochmal schneller zu laufen als der Richard oder als der Samuel oder sonst einer. Hast du das verfolgt und wie genau denkt man dann damit? Ich meine, ja, du warst jetzt Zweitschnellster, das heißt, selbst wenn Hendrik schneller gelaufen wäre als du, wärst du nicht rausgeflogen aus dem Olympiateam, sondern erstmal tatsächlich Richard. Aber irgendwie ist das ja schon wild, oder? Wenn man sowas sich dann nochmal irgendwie da reinzieht und dann der Hendrik offensiv da von der Spitze gelaufen und also wirklich auch sauschnell unterwegs gewesen, ganz, ganz lange. Wie kriegt man das so mit? Weil natürlich kennt man sich ja auch untereinander und weiß, wer wie tickt und hat viel miteinander geredet oder auch mal im Trainingslager zusammen irgendwo rumgehangen. Ihr habt das euch angeschaut, ja?
Ja, also ich habe dann angeschaut, letzte halbe Stunde. Und war ja bei 30 oder bei 21 Kilometer habe ich in Zwischenzeit gesehen, das war 63 fast 63 Grad, so 63,03 oder so, das war echt 206 Bild. Und ja, dann bei nochmal bei 30 hat er auch nichts verloren, ganz gleichmäßig bis 35 gegangen. Und ja, also das würde echt wirklich, kann auch nochmal sein, Henrik, der ist sehr, sehr Ausdauer, ist ja richtig, richtig gut, der macht ja auch seit langen Jahren. Und der ist auch sehr früher mit Marathon gestartet, hat ja auch schon mal bei Rio auch nochmal qualifiziert und mit Verletzungen und so zu tun, dann ist er nicht am Start gegangen. Dann habe ich gesagt, okay, da würde er auch nochmal, ich weiß nicht, ob das nochmal bei 35 dann war er nochmal, ja, ist nicht viel zu verlieren und dann bei den Übertragungen war ein bisschen nochmal schlechter zu sehen und so weiter. Und war dann nochmal bei den, ja, in Houston von Anfang an vorne zu laufen, war richtig, richtig stark von ihm. Und war auch nicht weit weg von Richard, nur 9 Sekunden hinter Richard und war sehr, sehr spannend. Und ja, es wahrscheinlich wird dann jetzt nicht viel passieren und dass man dann auch nochmal bei den Olympischen Spielen ist, dann am Ende des Monats zu entscheiden. Und der Bundestrainer muss ja nochmal qualifizieren, wer dann mitfährt. Also normalerweise fahren die immer die drei Schnellsten. Und dann ist dann auch nochmal, dass Henrik auch nochmal knapp verpasst hat. Und ja, dass Richard auch nochmal als Dritter ist. Und was ich weiß, dass es nicht mehr Marathon jetzt im Januar noch gibt, sondern gibt's ja, fängt dann alles an im Februar. Und ja, ich freue mich einfach nur auf den Olympischen Spiele.
Ja. Also ganz eventuell, ich meine, ich habe das irgendwie im Hinterkopf, dass man auch einen Ersatzmann nominieren kann noch. Quasi, ne, dass Henrik dann eventuell als Ersatzmann nominiert wird, denn das hatten wir wirklich noch nie. Ne? Henrik hat jetzt deutlich die Olympianorm unterboten, deutlich. Aber es waren eben trotzdem 3 Mann schneller. Und ja, ich bin mal gespannt. Ne? Also wenn das alles klappt, dann tatsächlich spreche ich kommende Woche mit dem Matthias Kohls, dem Bundestrainer. Ja. Reden wir da nochmal genauer drüber, was da passiert. Aber im Moment sieht so aus, du bist auf jeden Fall fix dabei und deswegen jetzt Volldampf Richtung Paris, Richtung Olympische Spiele. Hast du eine ungefähre Idee? Fährst du nochmal direkt wieder nach Äthiopien oder Kenia oder so?
Ich werde dann nochmal Halbmarathon nochmal für die Europameisterschaft qualifizieren, so irgendwo am Ende März oder so zu laufen und im April. Ich bin knapp 4 Sekunden verpasst letztes Jahr und muss ich jetzt qualifizieren, dass ich dann jetzt im nächstes Jahr dann, dieses Jahr dann im in Rom auch nochmal bei der Europameisterschaft über Halbmarathon zu laufen, also 8 Wochen vor den Olympischen Spielen. Und das ist auch das Ziel, dass man auch nochmal bei den Europameisterschaft als Wettkampf und als Mentaltraining auch nochmal zu haben und in der Wärme auch nochmal zu gewonnen vor den Olympischen Spielen.
Genau, also das ist nämlich, liebe Leute, ja, habe ich ja auch schon ein paar Mal erzählt hier im Podcast, aber das ist ja tatsächlich anders, als es früher bei mir war. Wir haben alle 2 Jahre eine Europameisterschaft und manchmal fällt die dann eben halt auch entsprechend jetzt hier in so ein Olympia-Jahr. Das heißt, man kann dieses Jahr im Prinzip die Olympischen Spiele und die Europameisterschaft laufen. Nur bei der Europameisterschaft gibt es eben keinen Marathon, sondern diesen Halbmarathon und das passt ja tatsächlich dann ganz gut zusammen, dass man sagt, ja, man versucht sich für die EM zu qualifizieren, da quasi, ja, das klingt jetzt ein bisschen abwertend, ne? Aber na klar, in einem Olympiajahr kann eine Europameisterschaft nicht den gleichen Stellenwert haben wie die Olympischen Spiele. Das heißt, die Europameisterschaft wird dann von manchen Athleten eher so als eine Art sehr, sehr hochklassiger natürlich, aber trotzdem als eine Art Vorbereitungswettkampf auch für die Olympischen Spiele genommen. Und genauso wirst du es letzten Endes auch machen. Ne? Na klar, will man bei der EM dann auch top performen, im besten Falle ja auch vielleicht sogar ein Wörtchen um die Medaillen mitreden, oder? Was traust du dir dazu, wenn du da jetzt hinläufst mit so einer Zeit?
Ja, also bei den Olympischen Spielen, bei den Europameisterschaften, also bei den Olympischen Spielen ist einfach, dass man Erfahrung zusammen, klar.
Na klar.
Ist ein sehr großer Traum und bei den Europameisterschaften ist über den Halbmarathon ist, kommen ja auch sehr viele Athleten aus den Bahnen auf den Halbmarathon und ja, dass ich dann auch mal gut also sehr gute Platzierungen zu machen. Also das Ziel ist einfach Top 8 zu werden, ist das Ziel. Mhm. Erst einmal bei den Europameisterschaften ist es einfach, dass ich auch nochmal ja, mit dem Team auch nochmal gute Platzierungen zu machen. Also das Ziel ist einfach, ich habe nicht so super schnell Zeit über Halbmarathon und wenn, ja, das, wenn das gut geht, dass man auch nochmal ja, Richtung, wenn er von Anfang an, wenn er keine Taktik Rennen ist, da kann man auch von Anfang an, wenn er schnell ist, dann Richtung deutscher Rekord zu gehen bei den Europameisterschaften. Und,
okay,
klar.
Das wäre natürlich auch geil, ja.
Ja, und dann nochmal dann schneller zu rennen. Also ich meine, ich muss hier nochmal einen Halbmarathon laufen, bevor ich dann bei den Europameisterschaften zu qualifizieren kann. Versuche ich auch nochmal unter 1,60 zu laufen. Mhm. Und wenn dann nicht, also kommt drauf an, auch nochmal nach dem Training die nächsten 2 Monate oder so abhängig. Und von daher, wenn ja, das gut ist, dann mache ich auch nochmal dann Richtung 1,60 oder ein ja, bisschen nochmal dann schneller zu laufen. Also 60,30 zu laufen ist das Ziel. Ist, ja.
Super. Kennst du denn bei der EM, in, weißt du schon, wie die Strecke da ist? Ist das eine schnelle Strecke? Ist die auch sehr flach? Oder, weil Rom ist ja doch auch eher ein bisschen hügelig, ne?
Genau, also das sind die, habe ich auch wirklich nicht geguckt, aber dass man dann, man weiß man nicht, also das wird ja, jeder will ja kämpfen, jeder will ja da gute Zeit platzieren und wenn man auch nochmal hinterherläuft, wenn er schnell ist von Anfang an, das kann man ja auch nochmal Medaillen kämpfen, klar. Das Ziel ist, das Team Deutschland auch nochmal gute Platzierungen zu machen, da da werden ja auch nochmal 6 Jungs nochmal geschickt von dem Bundestrainer und bei den Europameisterschaften und würde ich ja, auch auf jeden Fall
sehr, sehr starkes Team.
Genau, dass wir dann auch nochmal mit dem Team auch nochmal ja, gute Platzierungen zu machen und klar, das Ziel ist, meine Ziel ist da Top 6, Top 8 im Ziel zu kommen. Da gibt es ja auch immer ein paar Athleten 59 Zeit haben und ich weiß nicht, ob ich noch, ob die noch mal alle da laufen. Aber das ist das, meine Ziel ist einfach mal da Top 8 zu werden, mit dem Team auch nochmal eine gute Platzierung zu machen.
Ja, 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 krasses Ding. Also ein sehr, sehr spannendes Jahr auf jeden Fall. Und auch abseits der schnellen Straßenstrecken und der großen Meisterschaften ist ja bei dir einiges los, denn ich könnte hier auch noch Ewigkeiten quatschen, aber auf dich wartet gleich schon das Fernsehen irgendwie mit der nächsten Aufnahme. Ja, du darfst jetzt irgendwie noch auf dem Sportplatz zum SWR oder wer ist gleich noch da am Start?
Also das heißt, SWR kommen die nächste Woche, aber jetzt kommen die Lokalfernsehen irgendwie
okay,
aus der Rheinland-Pfalz und muss ich dann nochmal dann ein bisschen ja, bevor den Olympischen Spiele geht, das ein bisschen nochmal jetzt muss ich ein bisschen Interview geben, dass man dann danach nicht auf die Vorbereitung dann nochmal alles kommen.
Genau, ja, ja, besser jetzt abhaken, jetzt ist ein bisschen Ruhe, da kann man sich um so Fernsehanfragen und Sponsorentermine und sowas auch noch kümmern, ne, das ist eine klasse Sache. Dann drücke ich dir die Daumen, dass du auch da irgendwie viel Spaß hast gleich und den paar schöne Geschichten erzählst, das kannst du ja auf jeden Fall und Leute begeistern, habe ich auch gerade wieder gemerkt, klasse Sache. Grüß mal auf jeden Fall ganz, ganz lieb deinen Trainer und natürlich den Papa deines Trainers da von mir nochmal, ne? Und ja, dein ganzes Team, das da so rumspringt. Ich hoffe, wir sehen uns demnächst mal live. Ich muss mal gucken, ob ich es irgendwie nach Paris schaffe an die Strecke. Reizt mich ja schon sehr. Vielleicht parke ich meinen Camper da irgendwo und springe dann mal rüber. Mhm. Mal sehen. Erstmal auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Vielen lieben Dank, ja, für deine Zeit hier heute. Richtig geil, so kurz nach deinem Rennen. Und ja. Toi, 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 ne, Samuel? Toi, toi, toi. Ja. Das wird richtig geil.
Danke auch und wir sehen uns dann bald.
Ja.
Bis bald.
Mama. Ja. Okay, gut. Ciao, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, Samuel Fitwi heute hier, ja, der Held der Vulkaneifel. Ich glaube, das war eine ziemlich coole Geschichte. Ja. Empfehlt uns gerne weiter. Verfolgt natürlich ja auch weiter den Weg ne, von Samuel Fitwi. Ich verlinke euch nochmal hier den Instagram-Kanal und alles. Da könnt ihr auch ab und zu mal ein paar Videos sehen. Er ist eher jemand, der sich aufs Training konzentriert, als auf seine Social-Media-Kanäle, ne? Ja, kann ich sagen, Samuel.
Ja,
ne?
Genau,
das merkt man schon.
Ja, alle beschweren die, dass ich dann auch immer ein bisschen mache, aber das ist schon so. Ja, manchmal ist es so.
Ist okay, jeder wie er es mag. Ja. Genau, ein bisschen was kriegt man auf jeden Fall zu sehen. Ich verlinke das.
Ja.
Und von daher, also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr dabei wart. Ja, ich freue mich, dass ihr uns hier die Treue haltet und uns weiterempfehlt. Und lieber Samuel, Bis bald, ne?
Ja, bis bald. Sehr cool. Ciao.
Jo, tschüss. Ciao.